Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt. Produziert wird der Podcast heute von Pascal Riedel, aber wir beide sind eigentlich so ein bisschen egal, weil wir heute einen ganz besonderen Ehrengast haben. Ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich auch sehr darüber, dass Jan, der hier zuletzt mit dem IFF-Präsidenten aufgewartet hat, dass ich einen ähnlich prominenten Gast gewinnen konnte für den Podcast und Jan zumindest so ein bisschen Konkurrenz machen kann. Und zwar haben wir als Gast heute David Jansson. Den muss ich den meisten Leuten wahrscheinlich nicht wahnsinnig genau vorstellen. War in der SSL Trainer bei Pixbo und bei Jönköping. War zwischendurch auch in Könitz in der Schweiz, wird er euch selber erzählen. Und vor allem war er 8 Jahre lang Schweizer Herren-Nationaltrainer und ich glaube sogar noch 1 Jahr länger für den Schweizer Verband tätig. Ich will gar nicht groß lange drauf rumreiten, was er alles gemacht hat und was nicht. Wie gesagt, erzählt er euch gleich selber. Aber wir hatten auf jeden Fall ein super, super spannendes Gespräch über alles Mögliche im Floorball, was die World Games angeht, was taktische Entwicklungen angeht, was Entwicklungen in verschiedenen Ländern angeht. Ich fand es einen super spannenden Talk. Und um euch hier nicht weiter irgendwie davon abzuhalten, legen wir direkt los. Viel Spaß mit David Jansson. Also David, erstmal vielen Dank nochmal, dass du da bist. Ich hätte direkt eine einleitende, sehr weitgreifende Frage. Alright. Und zwar, wie hast du eigentlich zum Floorball gefunden? Gerade auch mit dem Bezug auf Schweden.
Ja, es hat ja sicher indirekt zumindest mit Schweden zu tun. Ich weiß, mein erstes so Bild vom Floorball im Kopf ist. Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Jönköping. Und Jönköping ist ja ein Traditionsverein. Jönköpings IK immer noch Männer-SSL, war auch Frauen-SSL zu einer Zeit. Und ja, dort bin ich aufgewachsen, so ziemlich typisch schwedisch mit so 20 Häusern in der Nähe voneinander und dann so Garages mit Autos. Und wenn man nach Hause gekommen ist mit dem Auto, mit der Familie, dann sind wir immer vorbeigefahren, wo Leute Unihockey, so Straßen-Unihockey eigentlich gespielt haben. Mhm. Und einfach dieses Gefühl, mit dem Auto zu kommen und schauen, okay, es sind 6, 7 Leute, die Unihockey spielen da unten und einfach die Zeit von so schnell rein, Eltern helfen mit das Einkaufen wieder also ins Haus zu bringen, nicht wieder, sondern ins Haus zu bringen und dann schnell einfach rennen, bis man unten war und konnte Unihockey spielen. Einfach dieses Gefühl, was das ausgemacht hat für mich, dass ich habe ja schnell verstanden, ich muss ja diesen Sportart wirklich lieben. Aber dann habe ich nie einen Verein gefunden. Ich habe Fußball gespielt wie alle anderen und so. Aber dann später, als ich 12 oder 13 war, glaube ich, war ziemlich alt, dann habe ich irgendjemanden durch die Schule kennengelernt, der dann für Jönköpings IK gespielt hat. Und da habe ich mal mitgemacht einmal, habe den Ball mit der Hand genommen und alle Fehler gemacht, die man machen könnte. Aber ziemlich schnell herausgefunden, dass ich nicht so schlecht war und ich habe es immer geliebt. Ich habe immer so viel Unihockey, wie gesagt, zu Hause gespielt und so. Und dann, ja, habe ich SSL 7 Jahre gespielt. Das hat ja Elite-Serien geheißen zu dieser Zeit. Mhm. Man musste nicht ein Athlet sein, man musste nicht besonders gut sein. Deshalb habe ich 7 Jahre gespielt in der Top-Liga und dann habe ich auch SSL gecoacht und so weiter. Aber so hat es begonnen.
Finde ich schon mal spannend, dass du sagst, du hast Fußball gespielt wie alle anderen. Das ist in Deutschland definitiv auch so, aber ich glaube, in Deutschland sind die Sportarten auch nochmal ganz anders verteilt. Also in Deutschland ist es ja so, du hast Fußball ganz oben und dann hast du wirklich ganz, 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 ganz lange nichts. Und ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Vielleicht irgendwie dann Handball oder Basketball oder so. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher. Ist es in Schweden auch so, dass Fußball so den Stellenwert hat? Oder, also was ich immer gehört habe, ist, dass die Sportarten ein bisschen näher beieinander sind. Also gerade auch Schweden ist ja auch riesige Handballnation. Floorball spielt mittlerweile wahrscheinlich auch eine bisschen größere Rolle so.
Unbedingt, ja. Also die Lizenzzahlen, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele jetzt die Fußball spielen, aber 120.000 spielen ja Unihockey. Mhm. Ich glaube etwa 160.000 Fußballer so. Also Unihockey ist klare Nummer 2. Mhm. Und dann Handball, Eishockey haben nicht so viele lizenzierte Spiele, wie man vielleicht denkt, weil es ja mehr oder weniger, ja, erstens werden ja alle rausgekickt, wenn sie nicht gut sind mit 13 oder so. Und zweitens, ja, es gibt irgendwie nicht Eishockey so for fun, fühlt es sich an. Also man hört ja nie über eine Drittliga-Eishockey-Team oder so. Aber Stellenwert ist schon hoch, aber nicht so hoch mehr. Und man hört ja auch wirklich Leute, die nur Unihockey spielen und nicht Fußball und so. Mhm. Aber zu meiner Zeit war schon Fußball klare Nummer 1 und alle haben irgendwie Fußball ausprobiert und dann gab es andere Plan B-Möglichkeiten. Aber mittlerweile ist es ja nicht so mehr und zum Glück hat man vor allem nicht diese Bullshit über so, dass Uniokianer wahrscheinlich nicht gut waren in einer anderen Sportart. Also, ja. Das hörst du nicht mehr. Also es ist schon akzeptiert geworden. Wir hatten das wirklich cool bei uns in Jönköping. Es gibt ein Eishockey-Team in Elitserien. SHL heißt das jetzt, glaube ich, Swedish Hockey League. HV71, sehr komischer Name. Aber es hat mit Huskvarna Vetterstaden und das wurde gegründet 1971. Und wir hatten Kollegen dort im Team und sie sind immer Unihockey schauen gekommen, so auch so 1999 oder so. Und dazumals waren sie auch so positiv überrascht, weiß ich, und haben gedacht, dass es eine coole Sportart ist und so weiter. Und das war vielleicht Schritt 1 und mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass Uniokianer sich als ein Plan B sehen mehr.
Ja, man hört es aber schon, glaube ich, häufiger gerade von den richtig talentierten Floorballern in der schwedischen Nationalmannschaft und so, dass die lange zwei Sportarten gemacht haben, glaube ich, ne, und sich dann irgendwann entschieden haben, aber nicht so nach dem Motto, ich war für Fußball nicht gut genug oder sowas, sondern sich wirklich bewusst für Unihockey entschieden haben. Ja, war's nicht genau. Bei Kohonen, glaube ich, auch so? Den habe ich gerade irgendwie im Kopf. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
Mhm. Gut, möglich. Ich glaube, Johan Samuelsson ist so ein Beispiel. Er ist Emil Forsberg, der schwedische Nazispieler, der lange bei Leipzig, glaube ich, war und so. Sie sind ja Kollegen und ich glaube, Johan war nicht extrem viel schlechter, so wie ich es verstanden habe, als er aufgewachsen ist und so. Und das stimmt ja zu 100%. Es gibt sehr interessante Sachen über das, als ich Pixburg gecoacht habe, 2013 oder so, glaube ich. Dann haben wir mit Pixbus Männer SSL Team ein Fußballspiel 11 gegen 11 gegen ein Division 4 Team in Schweden. Also nicht ein nicht schlechtes Niveau. Ja. Und wir haben 3-0 gewonnen. Okay. Also im Fußball.
Ja, ja.
Also es gibt schon, mittlerweile ist es ja so, wie du sagst, dass man hört nicht auf mit Fußball, weil man nicht gut ist im Fußball, sondern viele hören auf mit Fußball, weil Unihockey einfach mehr Spaß macht. Ja.
Ja. Witzig, dass du Emil Forsberg angesprochen hast. Dazu gibt es eine ganz coole Geschichte, wo ich gar nicht weiß, ob die in Deutschland so bekannt ist und ich weiß auch nicht, ob du die kennst. Er war ja ganz, ganz lange bei RB Leipzig. Und in Deutschland, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit der deutschen Unihockey-Szene auskennst, können wir ja nachher nochmal drüber sprechen, aber es gibt den MFPC Leipzig, ist einer so der zwei, drei größten Vereine in Deutschland, auch einer der erfolgreichsten. Und die hatten tatsächlich irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das ein normales Training war oder so, ein Event-Training, hat mir einer von denen erzählt, wo Emil Forsberg bei denen mittrainiert hat. Da gab es dann so alle möglichen Regeln, so von wegen Körperkontakt ist zu vermeiden, weil wenn ihr den umtretet, dann geht uns hier irgendwie eine Million Euro flöten, so mehr oder weniger. Aber wo der einfach mal aus Jux Floorball bei denen mitgespielt hat, also zumindest bei einem deutschen Erstliga-Verein und sich da wohl ziemlich gut angestellt hat. Also der hätte, glaube ich, eine Lizenz bekommen, wenn er eine gewollt hätte.
Das habe ich auch das Gefühl, er ist sicher gut, ja. Also, und ich weiß, es gibt ja auch mehr und mehr so NHL-Spieler im Eishockey, die dann extrem gut sind im Unihockey auch, weil sie einfach logischerweise Unihockey gespielt haben beim Aufwachsen, ja. Und das kann ich mir wirklich vorstellen, dass er gut ist, ja.
Du hast es gerade schon angesprochen, du bist dann irgendwann in die Coach-Schiene gewechselt. Gab es dafür spezifische Gründe? Also du warst ja, glaube ich, auch noch relativ jung, als du angefangen hast zu coachen. Ein häufiger Grund ist ja immer Verletzung und der andere Grund ist, es gab niemand anderen.
Ja, genau.
War das bei dir, zwei. So, war bei dir auch eins von beidem, oder?
Also indirekt die zweite Variante. Verletzungen hatte nicht mit dem zu tun. Ich habe eigentlich von eigener Wille aufgehört als Spieler, zum Glück mit 26 oder so. Für mich hat es ein bisschen mit der Uni eigentlich zu tun, zweimal. So, ich bin in Jönköping aufgewachsen, bin dann umgezogen nach Göteborg mit 23 und habe begonnen oder wollte Journalismus studieren, aber manchmal bin ich so verwirrt. Ich hatte dann keine Ahnung, dass man hätte ein Jahr irgendetwas an der Uni studieren müssen, um überhaupt zu beginnen mit dem Journalistprogramm. So. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss ein Jahr einfach an der Uni studieren, was will ich machen? Dann habe ich so Sport Science begonnen, habe es super cool gefunden. Dann nach einem Jahr habe ich begonnen mit meinem Bachelor in Journalismus und habe das fertig gemacht. Und nachher hatte ich einfach das Gefühl, dass es so viel Spaß gemacht hat mit Sport Science, dass ich das weitergemacht habe. So, ich habe zwei Abschlüsse gemacht. Und es hat ein bisschen mit dem zu tun, dann natürlich, als ich Sport Science studiert habe, war viel über Leadership und so weiter, Coaching. Und man konnte auch selber ein paar Kurse so selber auswählen. Und dann mittlerweile, als ich habe aufgehört mit spielen, als ich mein so Praktikum in Stockholm machen sollte mit Journalismus, bin ich ein halbes Jahr weg gewesen. Nachher bin ich zurückgekommen und habe einfach, glaube ich, alle drei SSL-Vereine in Göteborg mich gefragt, ob ich coachen möchte mit 26.
Okay.
Und ja, also es gab niemand anderes, ist ja dann 50% wahr, glaube ich, weil es gab nicht unbedingt andere Leute. Aber ich hatte das Gefühl, ohne zu böse zu tönen, dass es nicht schwierig sein könnte, besser zu sein, als was ich erlebt habe. Nicht unbedingt direkt bei mir, weil ich hatte auch ein paar gute Coaches, muss ich sagen, aber so was man mitbekommen hat, wie es funktioniert in der SSL mit Coaching und so, habe ich einfach gedacht, dass ja, wenn ich Gas gebe hier, es muss eine Möglichkeit geben für mich, etwas zu erreichen im Floorball-Coaching. Ja. Und so hat es eigentlich begonnen. Ich bin auch während meiner Studienzeit, habe ich einfach immer an einer Unihockey-Gymnasium gearbeitet auch. Mhm. Also ich habe schon Erfahrungen gehabt, so Trainings zu leiten und ein bisschen das Gefühl bekommen, was funktioniert oder nicht. Ja, so ging es.
Okay, das heißt, du bist aber tatsächlich mehr oder weniger direkt als SSL-Trainer eingestiegen. Also du hast vorher schon ein bisschen was anderes gemacht, aber nicht so richtig. Also häufig ist ja der Weg, ne? Also du machst erstmal eine Jugendmannschaft, dann eine andere Jugendmannschaft, dann vielleicht eine Auswahl und so weiter. Das heißt, du bist einfach quasi direkt SSL-Coach geworden und auch direkt Head-Coach.
Ja, also mehr oder weniger. Ich habe ein Jahr als Co-Trainer mit Pixbo gemacht, mit 26 oder 27. Mhm. Und nachher habe ich gedacht, komm, ich muss irgendwie anders beginnen, weil... Und dann bin ich zwei Jahre in Dänemark als Spieler / so Taktik-Coach ein bisschen gewesen, was super war, ganz ehrlich. Ich konnte so viele Sachen ausprobieren, es hat wirklich Spaß gemacht. Nachher bin ich in die Schweiz geflogen, das erste Mal. Dann war ich zwei Jahre bei Floorball Köniz. Und dann, das war natürlich eine unglaublich große Challenge mit dem Deutsch und ich habe so viel gelernt und ich bin so dankbar. Floorball Köniz ist ein super Verein und vor allem die Spieler, die dort waren, dazumals waren so gut. Und ich glaube, sie haben schnell verstanden, dass ich etwas konnte, logischerweise, über Unihockey. Aber ich war jung dazumals, vielleicht 29 oder so und konnte natürlich nicht super Deutsch und es war so eine reife, coole Gruppe. Es hat so gut gepasst für mich, weil viele in Köln sind dann ziemlich hoch ausgebildet und viele andere Uni und so. Es hat wirklich gepasst und ich hatte zwei sehr starke, gute Jahre dort mit einem ziemlich schwachen Kader, muss man trotzdem sagen. Und wir haben es nie geschafft, vorbei Viertelfinale zu kommen, aber wir hatten zwei starke Jahre, muss ich sagen. Das zweite Jahr ohne Ausländer. Und nachher vier Jahre Pixbo als Head Coach und nachher acht Jahre Männer-Nazi-Coach für die Schweiz.
Dann warst du aber nicht in Köniz, als da auch die, es gab eine Zeit lang diese ABC-Linie. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Antena Kalepson und das B, ich weiß nicht mehr, wer dafür bestand. War das deine Zeit?
Nein, das war direkt nach meiner Zeit, weil sie haben das Geld, das Köniz hatte oder nicht hatte, einfach geklaut, sozusagen, diese Leute. Und dann ist Antener ist nach Stockholm geflogen. Er hat für AEK gespielt mit Fredrik Jürling. Unter anderem, der dann später in die Schweiz zurückgekommen ist mit Antener. So, ich hatte leider nie Anti in Köniz, aber ich habe Antener gecoacht später in der Nazi. Bin wirklich happy, dass ich das gemacht habe. Was für ein cleverer Typ. Ich habe so viel gelernt von ihm. Er ist unglaublich gut auf dem Feld, aber auch sehr clever neben dem Feld.
Jetzt hast du deine Coaching-Karriere ja schon quasi mehr oder weniger abgerundet. Fehlt noch die Frage, was du aktuell machst.
Ja, genau. Jetzt bin ich so 60% angestellt als Spiel- und Spielerentwickler, wäre, glaube ich, die deutsche Übersetzung, bei Touriengruppen. Und mittlerweile haben wir ökonomische Schwierigkeiten gehabt mit dem Männerteam. So, nächste Saison haben wir nur ein Frauenteam in der SSL, aber es ist ja nicht irgendein Frauenteam, sondern das beste Team der Welt, muss man
das
ja sagen.
Ja,
genau, das Frauenteam, ja. Und es macht super viel Spaß. So, ich kann einfach herumlaufen und Unihockey-Nerd sein im Freien. Ich arbeite dann, wir werden auch ein Männerteam haben, aber in Division 1 mit jungen, talentierten Spielern. So, ich werde dort ein bisschen helfen, auch mit dem Stuff. So, ich mache viel Analytics-Sachen, einfach Pre-Game, Post-Game-Sachen, leite ein paar Trainings ab und zu. Diese Saison werde ich sicher zweimal pro Woche in der Halle sein mit den Frauen und mit den Männern. Und das ist ein Bein sozusagen von meinem Berufsleben. Und auf der anderen Seite dann habe ich eine Plattform gegründet für Unihockey-Ausbildung, kann man ja sagen, auf dem Internet, xprogress.se. Und das ist ein Wortspiel ein bisschen. Viele kennen ja Expected Goals, also XG. Und das hier wäre dann Expected Progress, ist die Idee, dass man einfach Fortschritte macht. Angenommen, man wendet sich zu mir, wo ich dann Spielanalyse und Taktiktipps und Übungen und Spielformen und so weiter regelmäßig hochlade. Und ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann ein Gold-Abo oder ein Silber-Abo haben für etwa vielleicht 18 und 9 Euro oder so, je nach was für ein Niveau. Und das ist ein Traum gewesen für mich schon lange. Ich wollte gerne probieren, selbstständig zu sein. Ich habe lange das Gefühl gehabt, dass, logischerweise, es gibt nicht wirklich das in der Unihockey-Welt bis jetzt. Und weil ich 10 Jahre beim Schweizerischen Verband war und habe jede Sekunde geliebt, habe ich gedacht, jetzt ist nicht das richtige Timing, so etwas zu machen. Obwohl ich bin der Meinung, es ist überschätzt, diese Angst, Sachen rauszugeben online. Mhm. Also ich finde, Menschen haben allgemein zu viel Angst, Sachen zu teilen. Weil ich finde, man muss trotzdem Selbstvertrauen genug haben, um zu sagen, dass, hey, ich bin trotzdem der, der meine Ideen am besten umsetzen kann. Mhm. Egal, ob ich meine Zone Entries weggebe oder meine Freistöße weggebe oder was auch immer. Aber es hat geholfen, da, dass ich nicht mehr beim Schweizerischen Verband bin, bei Swiss Unihockey. Und dann habe ich gedacht, komm, ich probiere mal. Und es ist viel besser gelaufen, als ich gedacht habe. Also es macht unheimlich viel Spaß.
Also bist du happy mit dem Progress?
Bin ich, ja, genau. Jetzt kann ich 1000 Witze darüber machen in die kommenden 10 Jahre. Ja, nein, es ist, das Reception ist wirklich cool gewesen von Leuten. Und ich will die anderen Nerds finden. Mhm. Also ich wollte nie so viele Mitglieder wie möglich reinjagen oder so, sondern ich will so viele andere Unihockey-Nerds wie möglich kennenlernen, mehr oder weniger, oder helfen, wenn angenommen, ich habe die Position zu helfen. Manchmal habe ich vielleicht die Position zu helfen, aber gleichzeitig will ich mich selber nicht überschätzen. Aber wenn es geht um Unihockey, es gibt wahrscheinlich nicht viele Coaches oder Personen, die mehr Unihockey gesehen haben als ich in den letzten 20 Jahren. Mhm. So ja, es macht extrem viel Spaß.
Okay, cool. Wir wollen ja auch noch ein bisschen abnerden in diesem Podcast. Dafür haben wir das Ganze ja aufgesetzt. Ich habe noch so 2, 3 Fragen zu deiner Coaching-Karriere bisher, und zwar so ein paar Top-3 Fragen. Mhm. Die erste wäre, was sind so die Top-3 Spieler, an die du dich erinnerst, mit denen du zusammengearbeitet hast? Spieler oder Spielerinnen, muss man ja mittlerweile auch sagen. Mhm. Die müssen jetzt gar nicht unbedingt die Besten sein. Einfach so die 3, wo du sagst, die fallen dir sehr, sehr schnell an, wenn du an deine bisherige Karriere zurückdenkst. Das sind ja mittlerweile schon so 15 Jahre Coaching auf höchstem Niveau, oder ist es sogar länger?
Ja, genau, es ist so etwa, ja. Ich glaube, ich würde sagen, ich habe 2007 vielleicht begonnen. So, ja, zwischen 15 und 20 Jahre. Vielleicht
da habe ich mit Floorball-Spielen angefangen.
Ah ja, genau. Du siehst, wie alt ich langsam geworden bin. Super coole Frage. Ich werde ja gute Leute nicht erwähnen können hier, aber das ist ja auch die Idee, wenn man Top 3 macht. Nummer 1 für mich ist Daniel Kalebsson, also ein Teil von dieser ABC-Linie. Mhm. Wir haben zusammen gespielt, wir sind zusammen in das Männerteam von Jönköping hochgekommen und wir sind beide so nicht reif und so klein gewesen irgendwie, und wir haben einander geholfen dort. Nachher hat er für mich gespielt in Könitz und er hat für mich gespielt in Pixbo. Und er hat einfach diese Balance zwischen Verlangen und Support geben. Mhm. Das Beste, ich je erlebt habe in meiner Karriere. Also unglaublich gut menschlich, wenn es das braucht, aber kann auch etwas verlangen und hat hat natürlich auch am meisten verlangt von sich selbst, so wie es sein sollte. Er wäre ein Typ, der andere wäre Manuel Maurer, Schweiz, einfach weil er ist so ein Goalgetter, er schießt ja so viele Tore, unglaubliche Tornase, aber liebt es, ohne Ball zu spielen. Also er ist so ein Two-Way-Spieler. Wir haben diese so Basic Analytics wie with or without you spricht man ja viel über. Also das heißt, wie gut ist deine Linie mit oder ein Spieler ist, wie gut ist dein Spieler mit Manu Maurer und wie gut ist dein Spieler ohne Manu Maurer beispielsweise. Mhm. Und man hat einfach gesehen, dass er ist immer Chauffeur gewesen. Er ist nie einfach im Bus gesessen, sondern er ist der gefahren ist, sozusagen. Er ist nicht Passagier gewesen. Unglaubliche Resultate, so viele Tore, so gut ohne Ball, Arbeitskapazität wie crazy. Guter Typ. Also er hat wirklich, war so beeindruckend für mich. Was ich auch liebe mit ihm ist, er wollte nicht unbedingt in eine Top-Linie spielen. Also das konnte er auch, hat er manchmal auch gemacht, aber das Wichtigste für ihn war, so ein paar Leute so in der Nazi in diesem Fall zu finden, die gleich spielen wollen wie er. So Leute, die den Ball schnell Nord-Süd nehmen können beispielsweise. Leute, die vielleicht nicht abhängig sind von Possession, weil er hat nicht so gerne Possession gespielt, sondern eher beginnen ohne Ball und dann Konter fahren und dann irgendetwas machen, so semi-spekulatives mit dem Ball. Und das habe ich gemocht mit ihm. So, er wollte einfach ein paar gute Nord-Süd-Spieler finden, mit denen es Spaß gemacht hat, für ihn zu spielen. Und dann war Rock'n'Roll. Und das heißt, ich konnte immer eine Maurerlinie aufbauen ohne Superstars. Und dann hatte ich vielleicht viele andere sehr gute Spieler, die ich dann als Kernspieler einsetzen konnte in anderen Linien. Er ist wirklich, wirklich gut. Und dann dritte nehme ich eine Spielerin von Turin-Gruppen. Und ja, es gibt ja auch dort sehr viele, aber Maja Wiström, die beste Spielerin der Welt, glaube ich, hat sie jetzt gewonnen. Sie hat so viel gewonnen, dass man nicht mehr weiß. Vera Kauppi ist ja auch natürlich unglaublich gut und die sind natürlich beide auf Augenhöhe, aber ich wähle Maja Wiström hier, weil sie einfach wirklich alles hat. So Arbeitskapazität, schießt viele Punkte, Leadership es ist die 24 vielleicht, das ist immer noch extrem jung.
Ja.
Einfach so Kraftwerk zu haben in einem Team und eine Spielerin, die einfach, sie kann sprechen, also sie ist gut mit Wörtern, aber sie hätte nicht sprechen müssen, um trotzdem so eine sehr starke führende Person zu sein in einem Team.
Ah, cool, das finde ich spannend, dass du quasi drei, wenn ich jetzt verschiedene Generationen sage, dann ist Manuel sauer auf mich, aber sind ja also mehr oder weniger drei verschiedene Generationen. Ne? Daniel, der ja mittlerweile schon nicht mehr spielt und ich glaube ja auch schon vor 5 Jahren oder so seine Karriere beendet hat, irgendwie sowas in die Richtung, vielleicht sogar noch ein bisschen länger her. Maurer, der mittlerweile ja zumindest über 30 sein müsste, glaube ich, ne?
Genau, Maurer ist ja, die beginnen ja manchmal langsam älter zu sein, als man denkt, ja. Diese sicher so, ja.
Genau, und Maja ist, glaube ich, sogar noch unter 24. Also du weißt es wahrscheinlich im Zweifel besser als ich, aber ich habe sie Maja sogar noch,
vielleicht,
ich hab sie sogar noch jünger im Kopf.
Ja, genau, also manchmal ist sie ja wie 19, also im Sinne von einfach wie fit und schnell und wie viel Freude sie hat für Unihockey und manchmal ist sie 35, weil sie einfach so clever ist. Studiert Psychologie übrigens,
okay.
Habe ich immer gemocht, so Leute, die auch neben dem Unihockey etwas Vielversprechendes macht, muss ja nicht Uni-Studien sein, logischerweise. Es gibt ja andere Wege im Leben. Aber ich finde es immer interessant im Uni-Hockey, die Gespräche, die man führen kann mit so vielen Personen, weil wir spielen nicht nur Uni-Hockey, sondern wir machen etwas neben dem Uni-Hockey. Und das ist ja, finde ich, für das Leben ein sehr großer Bonus vielfach.
Ja. Okay, vielen Dank dafür. Und dann die zweite Frage wäre die Top 3 Spiele. Auch da müssen jetzt nicht die besten gewesen sein, oder so, sondern so die eindrücklichsten vielleicht, die dir jetzt auch sofort in den Kopf springen.
Yes, ich beginne mit Nummer 1 und Nummer 2, weil die habe ich klar im Kopf und sie sind sehr unterschiedlich. Aber ja, ich werde wieso erzählen, dann werde ich Nummer 3
ein bisschen überlegen.
Bearbeiten. Genau. Aber ich bin ja multifunktionell, ich kann ja beides machen. Aber ein Spiel ist ja sicher Halbfinale Schweden-Schweiz, Prag 2018. Wir haben eigentlich keine Chance in dem Spiel, muss man sagen. Ich habe im Nachhinein das Spiel jetzt mit meinen so besseren analytischen Voraussetzungen getaggt und geschaut und so. Wir haben gar kein Business gehabt, in diesem Spiel zu sein. Schweden hätte hoch gewinnen müssen. Aber tatsächlich ist es so, dass es steht 3-3 nach 50 Minuten oder so. Und wir schießen 4-3 im Halbfinal nach 16:37 oder so im letzten Drittel. Mhm. Maurer übrigens spielt den Ball von hinter dem Tor, vor das Tor. Oder Christoph Meier. Christoph Meier spielt den Ball, glaube ich, Richtung Maurer. Maurer trifft nicht den Ball und Patrick Mendelin kommt. Und in der Schweiz hat es geheißen, dass Patrick Mendelin hätte nicht WM spielen sollen, weil er dazumals in NLB gespielt hat. Was ja sicher nicht optimal war. Wir haben einfach das Gefühl gehabt, dass wir haben keine besseren Stürmer, vor allem nicht bessere Rechtsausläge. Dann die Auslegung ist ja nicht alles, aber egal. Er hat dann 2 Tore geschossen in diesem Spiel und unter anderem diesem Tor. So, er schießt das 4-3, dann haben wir 3 Minuten noch zu spielen. Und ich bin eigentlich stolz, auch wie es weitergegangen ist, weil wir sind nicht klein geworden. Weil das Einzige, was ich gesagt habe, kurz, ich weiß nicht, sie haben nicht Timeout genommen, Schweden, aber ich hatte ja 12 Sekunden etwas zu sagen beim Team, nach dem Torjubel und so. Und ich habe einfach gesagt, einfach so aggressiv wie möglich verteidigen, so aggressiv wie möglich verteidigen. Sie wussten ja, wie ich verteidigen möchte, auch 5-6 und so. Und wir sind rausgekommen und sind nicht klein geworden. Wir sind nicht diese automatische, weißt du, 2,5 Schritte zurückgegangen, sondern wir haben einfach weitergespielt, so wie wir spielen wollen und beinahe den Ball gewonnen, 2-3 Mal und dann spielt Alexander Rudd irgendeinen Spinorama-Pass von hinter der Grundlinie.
Ja, den erinnere
ich mich. Geht wirklich.
Einhändig, glaube ich, ne?
Ja, sogar vielleicht. Ich glaube, 2 geht zurück auf Forehand, aber egal. Wir verteidigen ganz richtig, so wie wir verteidigen wollen. Matto Hofbauer steht und der Ball geht 12 Zentimeter entfernt von seiner Schaufel oder so. Also eigentlich alles richtig gemacht und dann kommt Albin Sjögren, glaube ich, und schießt einfach Top Corner. So man konnte nicht viel sagen. Oder? Einfach ein schönes Tor, aber wir haben es auch richtig gespielt. Und es war cool, finde ich, das zu sehen. Mhm. Und dann im Timeout oder in der Pause zwischen dem dritten Drittel und Overtime konnte ich auch das sagen. Hey, no regrets. Wir haben so gespielt, wie wir spielen wollten. Mhm. Wir müssen nicht mit einem schlechten Gefühl in diese Overtime gehen. Und ja, dann weiß ich, dass ich mir überlegt habe, ob ich meinen Torhüter rausnehmen sollte im Overtime, was ja vielleicht komisch tönt für viele. Aber ich hatte das Gefühl manchmal während diesem Turnier, dass es vielleicht besser prozentuell, die Chance vielleicht besser prozentuell für uns wäre, wenn wir Torhüter rausgenommen hätten.
Ja.
Und Schweden wäre nicht bereit und wir wären bereit. Einfach das mit wir wären bereit ist das Problem, weil es ist so schnell gegangen zwischen Viertelfinale und Halbfinale und ich konnte meinen 6-5 Aufstellung nicht informieren über diese Idee, weil es einfach, ich habe es tatsächlich vergessen irgendwie. Aber es wäre cool angenommen, wir wären ready für das und wir hätten Torhüter rausgenommen im Overtime. Ich glaube, wir hätten dann vielleicht, weißt du, 30-40% Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, wenn es zu Penalty Shootout geht und alle sagen, es ist ja nur random mit Penalty Shootout und so, ich bin einfach der Meinung, dass wenn Schweden die 5 Besten plus ein super Torhüter schicken können, ein super Penalty-Torhüter, und wir schicken 5 plus unser Torhüter, Pascal Meier dazumals war nicht ein Spezialist im Penalty Shootout und Patrick Eder auch nicht, also natürlich 2 super Torhüter, aber vielleicht nicht spezialisiert für Penalty Shootout. Und ich weiß, ich habe gedacht, was wäre passiert, wenn wir Torhüter rausgenommen hätten, weil ich glaube einfach 6-5 zu spielen, ziemlich locker mit dem Ball und so und die richtigen Abschlüsse auswählen, wäre eine bessere Chance für uns als Penalty Shootout. Und dann tatsächlich geht es zu Penalty Shootout und wir verlieren. Ich habe dem Team nichts darüber gesagt, weil es ist, wie gesagt, auf diese Ideestadie geblieben in meinem Kopf. Aber das war natürlich ein unglaubliches Spiel und ich hatte 200 Nachrichten und so im Handy nach dem Spiel. Alle, die es gesehen haben und dazumals war es ein bisschen Eifersucht, / alle waren einfach, haben genug gehabt von der schwedischen Nazi, habe ich das Gefühl. Mhm. Also Leute, auch Schweden wollten, dass wir gewinnen sollten. Einfach wegen, aber ich so Outsider und bla bla bla.
Ja, ja.
Das ist ein Spiel. Dann das zweite Spiel wäre der Halbfinale in der nächsten WM dann, Helsinki. Also hätte 2020 sein sollen, aber wegen Corona ist es 21 geworden. Und wir haben ein super Spiel gegen Schweden gespielt. Mhm. Schweden hat ein bisschen Angst, glaube ich, und nicht mit Pressing gekommen. Sie haben damals begonnen zu experimentieren ein bisschen mit Pressing, haben nicht Pressing gespielt gegen uns, was geheißen hat, dass wir das Spiel eigentlich gut kontrollieren konnten. Und unsere so Underlying Numbers haben gesagt, dass nach 2 Dritten hätten wir 4-1 führen müssen. Mhm. Und es ist 1-2 gewesen. Mhm. Und dann im letzten Drittel, also man weiß ja nie, was passiert wäre, wenn wir 4-1 geführt hätten. Vielleicht hätten wir trotzdem verloren, das weiß man ja nicht. Aber wir haben wirklich ein super Spiel gespielt. Und ja, als Vergleich dann zum Halbfinale in Prag, das ich vorher erzählt habe, wo wir eigentlich schlecht waren. Mhm. Aber die Gefühle und alles waren dann so groß, logischerweise. So, das ist das zweite Spiel. Wir haben dann tatsächlich ziemlich klar verloren, aber wir hätten das Spiel gewinnen müssen, finde ich.
Ja, es war 1-5 oder 2-5 oder sowas am Ende, glaube ich.
Ja, 1-6 oder 1-5 oder so zum Schluss. Ja, ein paar Empty Netters und so am Schluss dann. Also völlig falsch, wenn man schaut, wie das Spiel. Ja. Aber ja, das wissen wir ja, Unihockey und Resultate und Spiel, das stimmt ja nicht immer. Ja. Aber das dritte Spiel... ja, also ich hätte auch vielleicht World Games gegen Finnland nehmen sollen. Wir haben World Games in Wrocław in Polen gespielt mit der Schweiz und so ziemlich kontrolliert und abgeklärt gegen Finnland gewonnen im Halbfinale. Mhm. Was cool war, weil das World Games heißt ja 12 Feldspieler plus 2 Torhüter. Mhm. Also wirklich Best gegen Best.
Ja.
Und das war wirklich beeindruckend von unseren Jungs, wie wir das Spiel gegen Finnland, damals mit Kohonen etc., wie kontrolliert wir das Spiel gewonnen haben. Das weiß ich, ist ja immer ein cooles Gefühl als Coach, wenn Gameplan geht auf. Ja. Und du hast das Gefühl, das hätten wir wiederholen können. Es ist nicht einfach ein One-and-Done-Ding, sondern das hätten wir wiederholen können. Ich glaube, ich werde diese drei Spiele nehmen.
Okay. Ist cool, dass du als letztes über die World Games gesprochen hast. Du warst doch zweimal da, glaube ich, ne? Also einmal in Polen und Birmingham wart ihr, glaube ich.
Birmingham, genau.
Andere, ne?
Genau.
Ja. Wo ich immer dachte, das ist in Großbritannien, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass es in Birmingham in den USA gibt.
Birmingham, Alabama.
Ja, genau. Ja. Da wäre nämlich meine nächste Frage drin gegangen. Also die World Games stehen jetzt ja, glaube ich, wieder an in einem Monat ziemlich genau. Mhm. Vielleicht so um und bei, wenn die Folge online geht. In Chengdu, glaube ich.
Genau.
Da wollte ich dich einmal fragen, also gerade auch als Floorball-Coach, der relativ weit rumgekommen ist. Es ist ja dieses 14 gegen 14 Feldspieler und nur 3x15 Minuten. Und ich kann das auch selber als Coach gar nicht so richtig einordnen, was das eigentlich bedeutet am Ende. Also ich höre immer nur, von dir habe ich ein bisschen was gehört und ich glaube auch von, ich weiß nicht, ob Esa Jussila zuletzt drüber gesprochen hat oder sowas. Man hört immer nur, dass Pressing schwierig ist, weil du es halt nicht durchziehen kannst mit nur zwei Linien und dass du polyvalente Spieler brauchst. Also, dass du ein bisschen den Kader anders aufstellen musst. Aber das sind so ein bisschen die einzigen Eindrücke oder Berichte, die ich drüber gehört habe. Und ich dachte, du kannst ja nochmal so ein bisschen berichten, wie anders das eigentlich ist im Vergleich zu normalen Floorball.
Mhm. Super Frage. Tatsächlich, was passiert ist, ist ja, man spielt ja quasi das letzte Drittel nicht. Also, ja. Du spielst 45 Minuten anstatt 60 Minuten und logischerweise ist es ja das letzte Drittel, das du nicht spielst. Und das finde ich wichtig zu verstehen. Es ist ja nicht das erste Drittel, das man nicht spielt, sozusagen, sondern es ist ja tatsächlich das letzte Drittel. Und das heißt ja beispielsweise für Teams wie Lettland jetzt oder Slowakei oder bald vielleicht Deutschland auch oder Lettland würde ich sagen, plus die Top 4 sozusagen. Sie haben ja dann, plötzlich haben ja alle super, super Spieler, wenn man nur mit zwei Linien spielt.
Ja.
Und das macht ja wirklich etwas aus. Und das heißt ja, dass wenn ein Top-4-Team ziemlich locker gegen ein Lettland oder Deutschland oder Slowakei oder Norwegen oder so gewinnen will, dann musst du ja von Minute 1 Gas geben. Also da musst du ja wirklich viel Pressing spielen, viel nachsetzen, viel so sicherstellen, dass es High Event wird. Und das ist ja sehr vielversprechend und könnte ja wirklich etwas bedeuten für Unihockey. Natürlich, wir wissen ja, es ist ja eine Sportart, in der wir mehr Parity gerne hätten. Wir hätten ja gerne noch ein paar Outsiders gehabt, die Spiele gewinnen können und so. Mhm. Und das ist ja der Vorteil, ob man Pressing mit zwei Linien durchziehen kann oder nicht. Schwierig zu sagen, vielleicht das einfach ist es ja sicher nicht, aber gleichzeitig spielst du ja dann sozusagen nicht das letzte Drittel. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, dass es machbar wäre, wenn man vielleicht so Pressing mit Triggers spielt und so. Du spielst vielleicht nicht komplett die ganze Zeit Pressing. Mhm. Aber das ist ja interessant. Es ist ja enger, logischerweise. Es wird ja viel enger, wenn man 45 Minuten spielt anstatt 60. Und das ist vielleicht das größte Takeaway für mich. Gleichzeitig kann man ja sagen dann, dass angenommen, man würde eine WM so spielen. Will man, dass eine WM so random ist? Das ist ja die andere Seite dann, weil ich meine, dann mit 45 Minuten ist es ja natürlich mehr random, wer gewinnt oder so. Ein Teil von mir mag das 2-3 mal 20 Minuten mit gestoppter Zeit im Unihockey ist einfach eine lange Zeit. Und das beste Team gewinnt einfach vielfach. Und so soll es ja trotzdem sein. Also, ja, so bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Aber so rein für Unterhaltung und für Konkurrenz und so, dann wäre ja dieser Modus zu empfehlen.
Ja, da stoßen halt auch so ein bisschen, glaube ich, so fast schon Sportphilosophien auseinander. Ne? Also ich denke da genauso wie du. Also ich habe es auch super, super gerne, wenn das eine Team deutlich, deutlich besser ist als das andere, dann soll das auch gerne die Großteil der Spiele gewinnen. Und deshalb ist Fußball auch so eine Sportart, mit der ich, also ich gucke das schon auch ganz gerne mal, aber ich kann immer nicht so wahnsinnig damit anfangen. Also wenn da der Underdog gewinnt, obwohl er nichts fürs Spiel gemacht hat. Und am Ende gehen die halt mit einem 1-0 raus, was im Fußball ja extrem häufig passiert. Aber natürlich ist es dadurch auch ein bisschen spannender, muss man objektiv sagen. Ne? Und auch
also
viel weniger vorhersehbar. Ja,
genau. Es kommt darauf an, ob du die Rolle als Zuschauer, Fan oder einfach Coach oder Spieler übernimmst. Ja, genau.
Okay, und dann nächste Frage zu so Sonderformen, die sich die IFF überlegt hat. Was hältst du so generell von der 3 gegen 3 WM? Glaubst du, das ist ein Format, was irgendwie Zukunft hat? Hast du dich damit schon groß beschäftigt oder glaubst du, das ist mehr so, ich sag mal, Spielkram nebenbei? Wobei man ja auch sagen muss, also es gab ja auch jetzt 3 gegen 3 Basketball bei Olympia und das ist ja richtig durch die Decke gegangen. Also ich weiß nicht, ob das mehr so aus deutscher Sicht ist, weil die deutschen Frauen ja gewonnen haben, hast du vielleicht mitbekommen. Aber auch das zu gucken, fand ich richtig, richtig cool. Also ich gucke auch sehr gerne 5 gegen 5 Basketball und ich finde, das ist fast schon eine andere Sportart, nur dass die Regeln halt ähnlich sind. Aber ich habe schon das Gefühl, dass 3 gegen 3 Basketball irgendwie einen Platz hat. So. Wie siehst du das beim Floorball?
Ich weiß genau, wie du meinst, und ich habe das Gefühl auch, man am Basketball denkt zumindest, macht ja 3 gegen 3 ein bisschen Sinn, weil du stellst dich ja vor, dass LeBron James aufgewachsen ist mit 3 gegen 3, mit seinen Kollegen irgendwo. Das macht irgendwie Sinn, aber ich gebe dir 100% recht, es ist ja eine komplett andere Sportart. Und was ich jetzt sagen würde, sollte nicht so interpretiert werden, wie würde ich es böse sagen oder so, aber ich bin in Lahti an der U19 Frauen-WM. Dort war die erste 3 gegen 3 WM. Ja.
Letztes Jahr, ne? 2024.
Ja, genau, sogar letztes Jahr. Stimmt. Es ist nur zweimal gewesen. Das zweite Mal war in der Schweiz, ja. Die Bezeichnung WM hat sich sehr komisch angefühlt für mich. Ich weiß nicht, ob es ein hochdeutsches Wort ist, aber ich weiß, in der Schweiz nennt man es, glaube ich, Grümpelturnier oder irgendetwas. So Firmasport einfach.
Ja. Ja.
Und das ist das war das Gefühl, oder? Und ich will nichts wegnehmen von denen, die gespielt haben, weil es hat sicher super Spaß gemacht. Und 3 gegen 3 Unihockey kann ja wirklich Spaß machen. Also, aber die Bezeichnung WM war für mich falsch und ich weiß nicht, ob es gebraucht wird, was natürlich cool ist. Und jetzt bin ich ja ein bisschen am Raten und Spekulieren hier, aber man kann sich ja vorstellen, dass es vielleicht viel einfacher ist für viele Teams zu schicken, wenn sie nicht 20 plus 2 schicken müssen, jedes Mal.
Ja.
Und das macht ja Sinn, angenommen, wir wollen mehr Nationen, wir wollen etwas beitragen zu mehr Nationen im Unihockey und so, dann kann es ja sicherlich Sinn machen, aber wie du sagst über 3 gegen 3 Basketball, es ist super cool und so, aber es ist ja nicht wirklich Unihockey oder es ist nicht wirklich Floorball. Es ist einfach eine andere Sportart, zum Teil, oder fast 100% für mich.
Ja, es ist auf jeden Fall deutlich weniger taktisch, ne? Also beziehungsweise, man muss, finde ich, immer aufpassen, Taktik ist ja auch Individualtaktik und das kann natürlich eine extrem große Rolle spielen, aber es ist ja eigentlich immer nur so 1 gegen 1 plus 1 oder sowas in der Richtung. Es ist ja ganz, ganz wenig irgendwie, wir überlegen uns jetzt mal, wie wir hier koordiniert angreifen oder sowas, sondern eigentlich geht es ja immer darum, ein tiefer Pass, ein Querpass, wenn überhaupt, und dann kommt schon der Abschluss, ja, das ist schon richtig.
Ich weiß, wie du meinst, obwohl ich habe zum Teil ein bisschen so Kleinfeld-Unihockey in der Schweiz geschaut und dort hat es ja eine lange Geschichte.
Ja, in Deutschland auch.
Seit 1000 Jahren, okay. Ja. Oh, ich muss sagen, zum Teil habe ich Spiele gesehen, die dann vielleicht zu taktisch waren sogar. Also sie haben immer Torhüter ausgenommen, beispielsweise.
Okay.
Und immer hinter dem Tor gestanden und so. Also der Mensch ist ja so, es wird ja immer, du wirst ja Löcher finden oder taktische Lösungen finden. Und so. Aber allgemein gebe ich dir, zumindest muss man ja sagen, dass taktische Variationen gibt es ja überhaupt nicht. Ich finde, eine Stärke mit Unihockey allgemein ist ja, ich weiß nicht, ob die Zitat eigentlich richtig ist oder viele haben vielleicht Schwierigkeiten, es zu verstehen, aber ich habe einmal selber gesagt, dass Unihockey ist viel weniger Unihockey als Eishockey ist. Also Eishockey ist einfach Eishockey und die taktischen Unterschiede sind nicht so groß. Mhm. Aber Unihockey, es gibt so unglaublich viel Variabilität in der Sportart. Ja. Also zu sagen, dass Full Court Pressing 1-2-2, 100%. Mhm. Dass das die gleiche Sportart ist wie so 2-1-2, 40%, Schüsse blocken, die Daumen drücken. Ist ja unglaublich, dass es die gleiche Sportart ist. Ist ja komplett anders. Und dazu haben wir einfach komplett Manndeckung über das Feld. Ist ja eine dritte Sportart dann. Und diese Unterschiede, das gefällt mir mit 5 gegen 5 Unihockey. Und das hättest du ja Schwierigkeiten zu sehen im 3 gegen 3, weil es gibt einfach, diese Diversität ist ja schwierig zu finden mit nur drei Feldspielern. Und das liebe ich mit Unihockey. Wie gesagt, Manndeckung, 1-2-2 Pressing und 2-1-2, 40% Schüsse blocken. So unglaublich unterschiedlich.
Okay, ich hätte noch ein, zwei andere Fragen gehabt, aber die stelle ich mal hinten ran, weil wir uns gerade in eine andere Richtung bewegen auf meinem Fragenkatalog. Und zwar zielt das in genau die Richtung ab, die du schon gerade so angerissen hast. Also ein Beispiel Fußball jetzt mal wieder, weil es einfach die bekannteste Sportart ist. Da gab es ja wirklich so Jahrzehnte mit quasi unterschiedlichen Taktiken, die ganz, ganz prägend waren dafür, wie Fußball gespielt wird. Also irgendwie 70er oder sowas war ja ganz, ganz groß hier italienisches Catenaccio, so hinten reinstellen, Hauptsache kein Gegentor kassieren. Dann kam irgendwann Amsterdam und Barcelona mit, ich kann es nicht auf Niederländisch aussprechen, aber Total Football wäre, glaube ich, der englische Begriff. Dann kam irgendwann Guardiola Jahrzehnte später mit seinem Tiki-Taka. Und jetzt gerade ist ja ganz viel dieses Kloppsche Pressing und Gegenpressing, was, habe ich das Gefühl, lange gedauert hat, bis das wirklich angekommen ist überall im Fußball. Aber mittlerweile macht das ja jeder. Es geht ja in jedem hochklassigen Spiel geht es ja darum, wie läuft der an und wie hoch wirst du angelaufen und wann und solche Geschichten. Und gleichzeitig geht es ja ganz viel gerade um dieses Positionsfußball-Ding, wo ich glaube, da gibt es auch schon wieder erste Trends, wie da rausgebrochen wird. So, ich glaube, in Brasilien geht es gerade los. Gibt es auch eine Bezeichnung für, die ich vergessen habe, aber weißt, was ich meine. Und jetzt auch, oder auch taktische Trends, ne? Früher gab es ganz, ganz viel dieses 4-4-2. Dann, ich glaube, gerade als Deutschland die WM gewonnen hat damals, 2014 haben sie gewonnen, da hat jeder, glaube ich, 4-2-3-1 gespielt. Und jetzt gerade gibt es ganz viel dieses Dreier- und Fünferkette, was man vor ein paar Jahren super, super wenig gesehen hat mit Schienenspielern und bla, 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 bla.
Ja.
Hast du das Gefühl, es gab im Floorball schon ähnliche Trends? Slash, hast du das Gefühl, da kommt jetzt demnächst was oder sowas in der Richtung? Oder ist Floorball dafür einfach noch zu jung als Sportart? Dass es da wirklich so Ähren gab, sag ich mal.
Super Frage. Ich finde, was ja wirklich gleich ist mit was du erwähnt hast mit Fußball, ist, das ist ja Copy-Paste einfach. Also Eishockey scheint ja das Gleiche zu sein, so wie ich es verstanden habe. Wenn Teams Erfolg haben, dann dauert es nicht viele Sekunden, bis Copy-Paste passiert ist überall und dann machen alle die eigene Art von dem. Also Klopps Gegenpressing hier. Ja. Was ich übrigens, wie du, ich finde es erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis Pressing oder Gegenpressing zumindest ein Thema wurde im Fußball.
Ja.
Weil ich finde es unglaublich, dass wir so athletische Spieler, und trotzdem ist es ja nicht so einfach, den Ball zu schützen im Fußball. Also wenn du vergleichst mit Basketball beispielsweise, dann hältst du ja den Ball in den Händen.
Ja.
Oder im Unihockey kannst du, weißt du, wenn du genügend gut bist, kannst du ja einhändig mit dem Ball 2 Meter entfernt vom Körper stehen und dann mit dem Körper einen Zweikampf führen, sozusagen. Mhm. Das bin ich schockiert eigentlich, dass es so lange gedauert hat. Aber Unihockey, es ist ja wirklich Copy-Paste. Oder wenn Teams Erfolg haben, dann kommt dieser Copy-Paste. Was ich aber mag mit Unihockey ist, man muss ja sagen, wenn wir zurückschauen, die letzten 30 Jahre oder so, gute Teams oder fast Dynastien haben ja dominiert mit unterschiedlichen Taktiken. So wie der Erzigen 10 Jahre plus jedes Mal mit Manndeckung Meister geworden in der Schweiz. Gleichzeitig in Schweden haben alle Manndeckung gehasst. Fast alle sind zu gut, weißt du, sie sind zu gut gewesen für Manndeckung. Man will, dass es nicht funktioniert, weil es sieht so lame aus, wenn man jemanden nachlaufen muss, dreimal 20 Minuten.
Ist auch sehr anstrengend. Schweden,
ja, du kannst überall Shortcuts machen. Ich bin der Meinung, Manndeckung ist ja eigentlich ein defensives System. Wenn du nicht doppeln gehst oder so hinter dem gegnerischen Tor oder so, sondern du stehst nur mit Gap Control 3 Meter und du stehst mit deinem Spieler, dann ist es ja eigentlich nicht so anstrengend und du bewegst dich nicht so viel. Du musst ja viel einfach stehen oder Shortcuts machen, weil du musst ja nicht herumlaufen du musst ja nicht ein Gap von 1,5 Meter haben, sondern vielfach kannst du ja ein Gap von 5 Meter haben. Also ich finde es zum Teil falsch interpretiert ein bisschen. Anyways, Wieler hat ja mit Mandekung dominiert. AIK hat eine Weile mit so clean 2-2-1 dominiert in Schweden. Pixbo haben eine Periode gehabt mit so mit Zigzag 2-2-1-ish dominiert. Jetzt Stuvreta macht eine Semi-Mandekung 1-2-2-System momentan. Finnische Nazi hat ja lange mit 1-2-2-Slash-Mandekung dominiert. Schweden haben viele WM-Goldmedaillen gewonnen mit so 70-80% 2-1-2, was man ja denkt, nicht funktionieren sollte. Mhm. Also mittlerweile haben wir alle Taktiksysteme schon erwähnt und es gab mehrere Dynastien mit allen Systemen und ich bin einfach der Meinung, egal wie du spielst, wenn du es einfach gut rüberbringen kannst als Coach, dann ist es, glaube ich, egal. Also ich bin einfach der Meinung, es wird viel zu viel Zeit investiert in Forechecking und Zone Defense eigentlich. Mhm. Also ich bin der Meinung, es ist nicht der entscheidende Faktor. Ich stelle einfach sicher, dass Leute wissen, wie sie mit dem umgehen können und dann investiere die Zeit in Entscheidungsfindungen oder was mache ich mit dem Ball oder Zone Entries oder, mhm. oder was auch immer.
Okay, aber dann wäre die Antwort von dir auf diese Frage, gab es irgendwie so verschiedene Ähren oder sowas, sondern eher ein kleines Nein. Ne? Sondern, also weil es gab dann häufig Teams, die mit irgendwas ja, dominant waren.
Aber gut, ich habe die Frage vergessen. Stimmt schon. Stimmt schon. Ich kann dir eine Antwort geben. Ich würde sagen, in unterschiedlichen Ländern hat es schon Ehren gegeben, mhm. aber nicht gleichzeitig in der ganzen Unihockey-Welt. Aber mhm. machen wir Schweden als Beispiel, weil das vielleicht das Einfachste ist. Dann glaube ich, haben viele Teams vielleicht mit Manndeckung begonnen ein bisschen, mhm. bis 2-1-2 gekommen ist. Nachher haben alle 2-1-2 gespielt und nachher hat jemand, haben die Point-Spieler sind zu gut geworden. Mhm. gegen 2-1-2. Dann mhm. hat AIK ist dann gekommen in 2-2-1 mhm. und der Steuerspieler hat dann gegnerische Pointspieler weggenommen. Mhm. Dann haben alle eine Weile 2-2-1 oder Zigzag W oder M oder so mhm. gespielt und jetzt kommt die so finnische Nazi Stuvreta 1-2-2 mit mehr Manndeckung-Tendenzen mhm. in Schweden. Also mhm. in Schweden gab es schon Ehren, aber dann, wie gesagt, gleichzeitig hat dann Willer Erskine gesagt, hold my beer und haben einfach Manndeckung gespielt 12 Jahre, ohne ein Spiel zu verlieren.
Ja. Ich glaube, es ist am Ende immer dieses, wenn, also die Taktik, die am besten umgesetzt wird, macht halt einfach einen riesigen Unterschied.
Ja,
ne?
Genau. Also richtig einem Team die Taktik richtig beibringen mhm. und es kommt gut. Du musst nicht, aber welches System? Mhm. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es nicht eine große Rolle spielt. Was du aber mit dem Ball machst, das spielt eine super große Rolle. Mhm. Welche Entscheidungen triffst du? Welche Zone Entry spielst du? Wo siehst du die Lücken gegen welche Systeme? Wie naiv bist du im Sinne von, denkst du, wir können die gleichen Sachen machen gegen alle Systeme? Mhm. Oder machst du dein Pre-Game Scouting und du sagst, hey, heute spielen wir gegen 2-2-1. Das heißt, wir haben diese Lücken, diese Zone Entries und so. Mhm. Dort bin ich mir ziemlich sicher, ist der große Unterschied. Nicht, was für ein Defense-System du spielst.
Spannend. Dann haben wir jetzt so ein bisschen über Floorball-Vergangenheit geredet, aus taktischer Sicht. Ich dachte, wir gehen auch mal so ein bisschen in die Zukunft. Und ich habe mir überlegt, wir sprechen mal so ein bisschen über taktische Hot-Takes. Und damit du nicht die ganze Zeit deine geben musst, dachte ich, fange ich mal an. Und ich habe mir ein, zwei selber überlegt. Eigentlich sind es 2/1,5. Und zwar ist mein Gefühl, dass diese Flexibilität, die man im Floorball hat, dass man den Torhüter jederzeit rausnehmen kann. Du hast es vorhin schon angerissen, als du über die WM gesprochen hast. Deshalb finde ich das ganz witzig. Mhm. Und dass man den eben jederzeit ersetzen kann durch einen sechsten Feldspieler. Dass das aktuell noch viel zu wenig genutzt wird. Und dass das, glaube ich, in den nächsten 10, 20 Jahren eine richtig, richtig krasse Bedeutung gewinnen wird. Ich glaube, dass viel mehr Teams im Powerplay ohne Torhüter spielen werden. Einfach 6-4. Und ich glaube auch, dass das 6-5 sowieso an Bedeutung gewinnen wird, auch im Spiel schon. Also, dass du teilweise vielleicht eine Linie hast, die grundsätzlich ohne Torhüter spielt. Das ist jetzt natürlich das auf die Spitze treiben, dass du quasi, angenommen, du spielst mit zwei Linien, du hast eine Linie, die spielt immer ohne Torhüter, eine zweite Linie, die ist immer eher eine Linie, die gegen den Ball gut ist, den Ball wiederholt oder so eine Konterlinie oder sowas in der Richtung. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn Teams das richtig, richtig ausreizen, dass man dann eventuell sogar Regeln anpassen muss. Wenn man sagt, also wenn die IFF quasi sagen sollte, wir sehen Floorball als 5-5 plus Torhüter und nicht als dieses komische 50-50, mal spielt man mit Torhüter und mal spielt man ohne Torhüter. Du nickst sehr eifrig, was unsere Podcast-Hörer nicht sehen werden. Aber ich übergebe dir mal das Wort. Wie gesagt, das wäre mein taktischer Hot-Take. Was, für wenn die nächsten 10, 20 Jahre, irgendwie so.
Ja, wenn jemand so etwas Cleveres sagt, dann beginne ich zu nicken wie crazy, weil ich einfach dir Bestätigung geben möchte. Ich finde es, ich bin 100% bei dir. Ich habe es schon gemacht, ein bisschen, also mit, ich weiß, mit Pixbo schon, vielleicht 2012 oder so, haben wir ein paar Mal Torhüter rausgenommen im ersten Drittel auswärts gegen Stuvreta, weil wir einfach den Ball haben wollten. Also wir haben es gemacht, um Ballbesitz zu spielen, um das Tempo niedriger zu haben, sozusagen, um sicherzustellen, dass es nicht so Hochtempo gewesen ist. Und mit der Schweizer Nazi zum Teil habe ich ohne Torhüter quasi das ganze letzte Drittel gespielt gegen Finnland oder gegen Schweden oder so. Mhm. Ich gebe dir 100% recht. Ich glaube, es wird ein bisschen wie Handball sein. Ja. Das ist einfach in gewissen taktischen Situationen. Ich bin mehr fraglich zu 6 gegen 4 als du. Ich weiß, wie du meinst. Mhm. Und ich sehe deine, oder ich denke, ich weiß, wie du meinst. Aber ich bin einfach ein bisschen der Meinung, ich weiß nicht, ob der Vorteil so groß ist, weil das Risiko ist ja trotzdem da für einen Empty-Netter. Ich weiß einfach nicht, ob der Vorteil so groß ist. Ich glaube, dass im 6 gegen 5, also einfach während dem Spiel zu machen, macht extrem viel Sinn, vor allem vielleicht in einem ersten oder in einem zweiten Drittel, wenn der Gegner nicht gameplanen kann. Ja. Ich glaube, machst du es zweimal im zweiten Drittel, dann wird ja der Gegner einen Gameplan haben für das dritte Drittel.
Ja.
So, du musst ein bisschen mit dem spielen, glaube ich, am Anfang. Aber ich sehe es wie du. Ich glaube, wie gesagt, aus offensiven oder defensiven Gründen sozusagen. Mhm. Vielleicht um mehr Ballbesitz zu haben zum Teil und manchmal um einfach Tore zu schießen. Aber auch ein anderes Ding ist ja, Torhüter rauszunehmen, um sicherzustellen, dass der Gegner System wechseln muss. Mhm. Weil angenommen, der Gegner spielt Manndeckung und du nimmst deinen Torhüter raus, dann ist ja Manndeckung tatsächlich nicht mehr möglich.
Vorbei, ja.
Du bist 6 gegen 5, dann laufen ja alle zurück und spielen 2-2-1. Mhm. Das heißt ja, dass du eigentlich, hast ja eigentlich eine Waffe gegen alle Manndeckung-Teams, sicherzustellen, dass sie System wechseln müssen. Mhm. Einfach Torhüter rausnehmen. Mhm. Und ich bin bei dir und ich glaube auch, es könnte sein, dass wir Regelanpassungen sehen, schlussendlich. Ich sehe es genau gleich, ja. Es könnte wirklich passieren. Ich glaube, ein Hindernis, das vielleicht ein Ding sein könnte, wäre so, weißt du, für wirklich gute Linien. Sagen wir, du hast eine Top-Linie, eine 5 gegen 5 Top-Linie und dann machst du das Flow völlig kaputt für diese Linie mit einfach Torhüter rausnehmen und dann 6 gegen 5 mit weniger Risiko spielen und so. Mhm. Bin mir nicht so sicher, dass es eine Lösung ist für alle Linien sozusagen. Mhm. Das hast du ja auch erwähnt, dass es nicht bei allen Linien gleich aussehen müsste. Ich liebe diesen Hot-Tag. Ich bin bei dir.
Ich finde das mit dem 6 gegen 4 ist tatsächlich, also ich denke da schon relativ lange drüber rum, ob das im Powerplay, weil du bist ja 50% mehr Leute. Also das gibt es, glaube ich, in anderen Sportarten fast nie, dass du einfach so viel mehr Personal auf dem Feld hast. Ja. Deshalb, also da denke ich schon ein bisschen länger drauf rum. Ich hatte immer das Gefühl, ich war nie in der Position, das zu machen mit meinen Teams. Also einmal für mich vielleicht kurz zum Hintergrund. Die letzten 3 Jahre waren wir Underdog in der ersten deutschen Flowball-Liga. Und einmal waren wir klarer Favorit in der zweiten Bundesliga. Mhm. Und ich dachte immer, in der zweiten Bundesliga können wir es ausprobieren, wenn wir da quasi mit Favorit sind. Aber dann dachte ich auch gleichzeitig, da macht es eigentlich keinen Sinn. Weil unser Powerplay war meistens sowieso schon besser als das Boxplay, das uns gegenübergestellt wurde. Und dann ist es so eine Win-More-Geschichte, wo du vielleicht aus deinen 60% machst du vielleicht 70 oder 80, aber gleichzeitig das, also jetzt Prozent ein Tor zu schießen, aber gleichzeitig ein Tor zu kassieren, die Chance steigt halt exponentiell.
Das ist genau, was ich gedacht habe.
Deshalb, war ich jetzt zuletzt wieder eher auf dem Dampfer, dass es vielleicht sogar eher ein Mittel sein könnte für nicht so gute Teams.
Ja, genau.
Also wenn vielleicht deine Topspieler, 5 Topspieler schon gut sind, also auf jeden Fall konkurrenzfähig, aber vielleicht hat mit diesem 6. du deinen Powerplay einmal so ein bisschen über so einen Kipppunkt bekommen könntest. Im Endeffekt habe ich mich auch in der Erstliga nicht getraut. Aber ich habe schon relativ viel drauf rumgedacht. Ich glaube, gerade wenn es nicht alle Teams machen, sondern einzelne Teams, dann könnte man, also wenn das Merkmal wäre nur von dir und du es auch nicht immer machst, aber hin und wieder. Ich glaube schon, dass es dann ein Mittel sein könnte, weil wenn du nicht drauf vorbereitet bist, du musst es ja nochmal ganz, ganz anders verteidigen. Also wenn du dich einfach in der Raute hinstellst, aber der Gegner spielt es quasi anders oder du hast einfach 2 Leute in der Mitte und 4 außenrum, dann kannst du es ja nicht mehr so verteidigen, wie du es gewohnt bist. Also finde ich es auf jeden Fall ein spannendes 100% Thema.
100% bei dir. Ich sehe es auch so bei dir. Ich glaube auch, ein eher schlechteres Team hätte mehr Vorteile mit dem, weil, wie gesagt, dann vielleicht bist du prozentuell dann nicht so gut mit deinem Powerplay,
genau.
Und du frisst sowieso ein Shorthander ab und zu,
ja.
Und du willst taktisch etwas anders reinwerfen einfach.
Ja.
Und übrigens, das können wir zurück zum 5 gegen 5 und Taktik und so gehen. Das haben wir ja manchmal gemerkt mit den Frauen von Touring-Gruppen. Also wir spielen ja wirklich ein so relentless 1-2-2, 100% Pressing.
Mhm.
Mehr oder weniger die ganze Zeit. Und wir sind ja ziemlich überlegen gewesen, muss man ja sagen, über die letzten 5 Jahre.
Mhm.
Und wir merken ja manchmal, dass so, wenn mittlere SSL-Teams zu uns kommen, vor allem hier oben in Umeå, lange Reise, und vielleicht haben sie dann ein nächstes Spiel 2 Tage später gegen ein Konkurrententeam, die in der gleichen Region sind, in der Liga und so, dass sie punten fast das Spiel hier. So 2. Torhüter spielt, sie kommen nicht vorbereitet für unser Pressing und machen nichts, weil wir dann vielleicht die einzigen fast sind, die so spielen. Und dann können sie keine Energie verschwenden auf das oder keine Zeit investieren ins Training, sondern haben sie die Zeit investiert für das nächste Spiel 2 Tage später gegen ein direktes Konkurrentteam. Und gebe dir 100% recht, das ist ja dann der Vorteil, angenommen, du spielst etwas ganz anders, ganz komisches System, sei es 6 gegen 4 Torhüter rausnehmen, 6 gegen 5 Torhüter rausnehmen oder einfach Manndeckung clean oder was auch immer, dass die Teams spielen dann 2-mal gegen dich pro Saison. Und vielleicht haben sie nicht Zeit, clevere Sachen zu finden gegen das. Und dann schon das, dann hast du einen riesen Vorteil. Also, das gefällt mir. Wie gesagt, das mit 6 gegen 4, ich habe ähnlich gedacht wie du dann, dass okay, vielleicht schießen wir ein paar Tore mehr pro Saison, aber die Shorthanders sind vielleicht dann auch mehr für den Gegner, wegen Ballverlust und so. Aber gleichzeitig kann man ja das auch mit Jürgen Klopp vielleicht ein bisschen vergleichen, dass vielleicht kannst du dann mit Gegenpress einfach die Bälle so einfach zurückgewinnen wegen 50% mehr Spieler auf dem Feld. Ja, interessante Gedanken. Mal schauen, wie mutig Leute sind und wie viele Zuhörer Konterpass-Podcast hat.
Ja, schauen wir mal. Und meine Frage wäre eben, ob du auch noch irgendwas in der Richtung auf Lager hast. Also ob es irgendwie ein Thema gibt aus taktischer Sicht in Floorball, wo du sagst, das ist irgendwie was dir schon länger im Kopf rumschwebt, aber was so ein bisschen unterentwickelt ist vielleicht. Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwelche Geheimnisse preisgeben willst, mit denen Turngruppen nächste Saison wieder 3 Titel gewinnt, aber...
Das wäre überhaupt kein Problem. Ich sage gerne alles. Also das, was du jetzt gesagt hast, wäre meine Nummer 1 gewesen. Mhm. Genau dieses Thema. Ich finde, das beschäftigt mich momentan und ich finde es sehr interessant. Auch so Torhüter rausnehmen bei Setplays, allgemein so Freistöße.
Oder Freischlägen, und ähnliche. Ja.
Ja, genau. Gäbe es ja auch viele Möglichkeiten, etwas Cooles zu machen. Was ist noch, ja, was sonst ein Thema ist für mich, so wie wir sehen ja die Tendenzen hier, dass es mehr Richtung Manndeckung oder Spieler gegen Spieler Verteidigung geht. Es beschäftigt mich auch so, wie kannst du oder welche Ausgangslagen auf dem Feld kannst du finden für positive 1 gegen 1 Szenarien mit Ball.
Mhm.
Also wo willst du die 1-1 Situationen haben und so. Das ist etwas, das ich momentan sehr interessant finde. So wenn du die Nachteile natürlich, wenn du Manndeckung spielst, ist ja, dass wenn wir mit 4 Spielerinnen rechts gehen, dann musst du ja quasi mit 4 Spielerinnen rechts gehen oder links für dich dann spiegelverkehrt.
Ja.
Und das heißt ja, du kannst ja nie Isolation verhindern beispielsweise. Du kannst ja nie 1 gegen 1. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Wenn es so einfach wäre, dann hätte ja niemand Manndeckung gespielt. Aber jetzt bin ich viel am Experimentieren mit so, wo willst du eine 1-1-Situation haben? Was für eine Spielerin willst du haben von deinem Team? Welche Spielerin willst du am liebsten haben vom gegnerischen Team und was machst du nachher mit dem Ball, welche Situationen suchst du, willst du hinters Tor laufen mit dem Ball, was willst du machen mit dem Ball. Ich glaube, dort werden wir auch Fortschritte sehen in der nächsten Zeit, habe ich das Gefühl, weil jetzt muss ja etwas kommen, mehr gegen das 1-2-2 oder gegen das Manndeckung orientierte Defense. Oh ja, ich würde sagen, das ist sicher auch ein Thema, das relevant ist. Und was ich auch mich erhoffe, aber ich weiß nicht, ob es so sein wird, dass die Teams, die einfach zurückstehen, egal was für eine Taktik, egal ob Manndeckung oder Raumdeckung oder was auch immer, ich hoffe schwer, weil man sieht ja, die jüngere Generationen von Unihockey-Spielern und Spielerinnen haben ja bessere Hände und können ja besser schießen und so. Ich würde gerne es haben, dass, weißt, wenn ein Team zurücksteht auf 50% oder so, dass Unihockey Handball wird. da weißt du, es hängt immer ein Tor in der Luft.
Ja.
Dass man, oh Jesus, jetzt haben sie Martin Östholm 2 Meter gegeben als rechter Verteidiger, jetzt kommt er rein und schießt ins Kreuz, weil er einfach so technisch überlegen ist und so viel Platz kannst du ihm nicht geben. Mhm. Das erhoffe ich mich, dass es so mal aussehen wird, dass okay, zu passiv gespielt, bam.
Das geht ja fast ein bisschen los gerade in Schweden, habe ich das Gefühl. Ne? Also gerade mit Storvretta, mit den 2, 3, also mit Koronen und jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen.
Ulriksson.
Danke, Ulriksson. also gerade mit den beiden, die sind ja beide 21, 22 oder so. Und gerade Ulriksson war in den Playoffs ja unfassbar. Also das, ich weiß auch nicht, wo das auf einmal hergekommen ist, weil in der regulären Saison war er natürlich auch krass, aber nicht so krass. Aber der hat ja nachher angefangen, von überall Tore zu schießen. Also er war ja immer so ein bisschen der Goalgetter so in der Box. Aber er hat ja die nachher einfach irgendwie aus der Halbposition aus 18 Metern reingeschweißt. Das war ja so, sobald wir ihn nicht sofort angehen, macht er irgendwie ein Tor.
Wir haben ja früher ein bisschen über Manu Maurer gesprochen. Ist ja Maurer on drugs. Also er kann ja auch, wie gesagt, einfach von der Mittellinie plötzlich abschließen, ein One-Timer und schießt ins Kreuz und so. Ja, das wird sehr interessant zu sehen, ob er so Regress to the Mean machen wird, im Sinne von wie er Tore schießt, oder ob er das beibehalten kann. Weil kann er das beibehalten, so von überall Tore zu schießen? Ja. Dann ist er ist ja kaum zu stoppen, wie es ist. Aber wenn er so vielseitig sein kann mit dem Tore schießen, ist er ja unglaublich schwierig zu stoppen. Ja.
Bei Ulriksson habe ich immer das Gefühl, dass also das taktische Konzept defensiv von Storvretta ist, glaube ich, ja eher abwartend. Also sie können ja auch pressen, aber sie machen es relativ selten.
Genau.
Und ich habe immer das Gefühl, wenn man ihn spielen sieht, dass das komplett seinem Naturell widerspricht. Also dass er eigentlich immer überall draufrennen möchte. Und ich finde das total cool, ihm zuzugucken bei Spielen von Storvretta, weil er immer so, er macht immer so 5, 6 Schritte nach vorne. Und dann dann fällt ihm, glaube ich, wieder einer an, das darf ich hier nicht. Und dann lässt er sich wieder fallen. Das müssen immer spannende Diskussionen sein, die er mit Mika Kohonen jetzt, mit dem Headcoach an der Bande hat, der ihm dann immer wieder Zacharias, ich weiß, du machst das gerne, aber du bleibst jetzt bitte in der Nähe von der Mittellinie. So.
Ja, genau. Und ich stimme 100% zu, ich sehe es genau gleich. Und ich glaube, auch für ihn ist es ja sicher spannend gewesen, weil man darf ja nicht vergessen, dass vor 2 Jahren war er ein U19-Nazi-Spieler mit Schweden und hatte kein SSL-Spiel gespielt.
Ja.
Und ich meine, der 19-jährige Zacharias Ulriksson konnte wahrscheinlich nichts verlangen von Mika Kohonen.
Ja.
Aber jetzt plötzlich, 2,5 Jahre später, ist er so ein Goalgetter und macht, was er will und spielt Nazi und ist ein Topspiel in der Welt.
Ja.
Und diese Entwicklung ist schon interessant auch.
Ja.
So die Beziehung zu einem Coach dann und wann beginnt der Coach zu sagen, hey Zacharias, bitte beruhigen Sie sich ein bisschen hier. Oder? Und diese Dynamik ist ja so interessant.
Ja.
Plötzlich ist er ja wirklich etwas. Plötzlich ist er ein Superstar in der Welt. Und vor 2 Jahren hat 5% von der Unioki-Leute gewusst, wer er ist.
Ja, ja.
Es geht so schnell. Aber ich stimme zu. Ich bin natürlich muss ich ja sagen, bin ich ja sehr beeindruckt von Storvretta. Roster ist ja, Kader ist ja super stark. Mika macht ja offenbar eine sehr gute Arbeit mit dem Team. Aber ich bin auch erstaunt, dass sie nicht aggressiver verteidigen zum Teil. Mhm. Also nicht Systemwechsel oder so, sondern einfach ein bisschen mehr aktivieren.
Ja.
Ein bisschen mehr Puls, ein bisschen mehr Triggers und so. Weil vielfach ich sehe ja viel SSL, erstens für X-Progress. Ich habe viele Analysen schon gemacht über Storvretta und über Falun und wie man gegen Storvretta angreifen könnte und so. Gibt es auf dem Plattform. Aber manchmal bin ich erstaunt dann, weißt du, dann spielen sie auswärts gegen Jönköping oder was auch immer.
Ja.
Und dann machen sie einfach nichts 40 Minuten. Ja. Und Jönköping machen auch nichts, weil sie denken, ja super, wenn es Low-Event sein darf.
Ja.
Ist ja super für uns. Und dann ist es 2-2 nach 2 Dritteln.
Ja.
Und dann denkst du, 2-2 nach 2 Dritteln, dann ist ja das Spiel plötzlich tatsächlich 20 Minuten geworden, anstatt 60 von Anfang. Mhm. Und du hast irgendwie 40 Minuten verschwendet.
Ja.
Aber dann kommen sie trotzdem raus und gewinnen irgendwie. Dann finden sie fast immer einen Weg, auch diese enge Spiele zu gewinnen. So, der Glaube muss ja extrem hoch sein, logischerweise. Und dass diese so menschliche Aspekte sollte ja nicht unterschätzt werden, logischerweise. Mhm. Einfach der Glauben ist auch so hoch, dass es eine Rolle spielt. Aber dann ist man ja ein bisschen überrascht, oder? Dann denkt man, so hoch ist die Belastung nicht mit 26 Regular-Season-Spielen. Du hättest ja problemlos ein bisschen aktiver spielen können und du hättest 7-3 gehabt nach 2 Dritteln.
Ja.
Und die Spieler hätten es noch lustiger gefunden und so.
Ja.
Schon. Aber ich glaube auch, was manchmal passiert ist ja, du denkst ja, dass wenn jemand gewinnt, ist man so gut, wie man sein könnte.
Mhm.
Aber so ist es ja nicht. Auch der Beste der Welt kann sich ja verbessern. Mhm. Auch das beste Team der Welt oder des SSLs kann sich ja entwickeln. Und ich glaube, es ist so ein Fall hier einfach.
Mhm.
Ich glaube einfach, sie wären mehr dominant, wenn sie das ein bisschen besser hätte steuern können. Aber das sage ich mit viel Liebe und will nichts wegnehmen und verstehe, was sie machen. Aber ich glaube, das hätten sie besser machen
können. Ja, aber ich habe das Gefühl, also man muss ja sagen, als deutscher Unihockey-Trainer, keine Ahnung, was in Schweden alles gecoacht wird, was nicht so nach dem Motto. Aber ich habe auch immer das Gefühl, wenn man Spiele von Storvetta geht, habe ich immer den Eindruck, dass da mehr gehen würde. Die Leute dafür haben sie ja. Also so Kohonen, ja, ja. Ulriksson, Eriksson sind ja alles unfassbare Pressing-Spieler.
Ja, ja, also Langer.
Die sind ja fast, die sind ja, ja die gegen den Ball fast noch besser als mit Ball.
Stimme zu. Und wie gesagt, dann in der zweiten Reihe mit Langer und jetzt Hampus Nydenfelt und so weiter. Und auch die Verteidigerposition mit Nystedt und Nemecek.
Ja, 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 ja.
Starke Pressingspieler, ja. Überall. Ja. Zu 100% wäre schon machbar. Sehe ich auch so. Und ich finde allgemein so, wenn man über Coaching oder Coaches spricht, ich finde es wichtig, die Diskussion so zu führen, wie wir sie jetzt führen.
Ja.
Weil wir müssen immer diese Klammer haben, dass wir nicht zu 100% wissen, was läuft oder wie sie diskutieren. Man muss ja a fly on the wall sein, einen Monat lang,
ja,
und Trainingsbesuchen durchgehen, um wirklich etwas zu sagen. Angenommen, du machst nicht diese Passus, wie wir jetzt gemacht haben, und ja, sagen, so wie ich es sehe, so wie ich es interpretiere oder ja, von was ich sehe. Das finde ich ganz richtig, und ich habe wirklich persönlich aufgehört, Leute zu kritisieren, bevor ich wirklich weiß, was tatsächlich passiert. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht analysieren kann, was tatsächlich auf dem Feld, genau, passiert. Ja. Das kann man ja analysieren. Also rein im Vakuum.
Ja.
Ohne zu wissen genau, was sie machen wollen. Aber was sie tatsächlich zeigen im Sinne von Schüsse aufs Tor, ja, Expected Goals, Anzahl Torchancen, das sind ja Facts. Das, ja, kann man ja analysieren.
Ja, finde ich super wichtig, dass du das sagst. Und gleichzeitig muss man ja auch immer dazu sagen, das, was auf dem Feld passiert, beziehungsweise wir sprechen jetzt ja eigentlich über eine super isolierte Geschichte. Ne? Wir reden ja nur, ja, über, stehst du, machst du Forechecking oder spielst du Pressing?
Ja.
Das ist ja irgendwie ein 0,5% von dem, was Storvetta ausmacht.
Ja.
Und Mika macht mit Sicherheit, ja, nicht nur Taktikanalysen, defensiv, wie laufen wir an und so, sondern ich gehe mal davon aus, dass die nicht so erfolgreich wären, wenn er nicht extrem viele andere Sachen auch extrem gut machen würde.
Logisch,
genau. Im Prinzip ist es Fachsimpeln auf sehr hohem Niveau, und er wird mit Sicherheit dafür seine Gründe haben, wieso er das macht. Ja.
100%. Und ich finde auch interessant, weil das Einfachste zu diskutieren ist ja gerade das ja, Spiel ohne Ball.
Ja.
Weil alle, die mal Unihockey gecoacht haben, beginnen ja mit einem Defense-System. Das ist, was wir alle können. Wir können unser eigenes Defense-System. Mhm. Und tatsächlich ist es ja da, wo man beginnt. Ja. Und wie gesagt, dieser menschliche Faktor, ich finde es immer interessant, so in der NHL beispielsweise, die wirklich Analytics-Nerds, die,
ja,
nicht irgendwie wahrnehmen wollen, dass es menschliche Qualitäten gibt bei den Spielen, sondern sie sind eher Roboter, die einfach Moneyball spielen und nichts, ja, anderes. Und ich finde es immer interessant, oder dann gibt es diese vielleicht Enforcers in NHL oder so, die vielleicht die besten Menschen der Welt sind.
Ja.
Und stellen auch sicher, dass wenn Tom Wilson in Washington Capitals ist, dann weiß Niklas Bäckström, dass er kann stehen und seine Saucer Passes spielen im Powerplay, weil wenn, mhm, jemand kommt und macht etwas, dann ist Tom Wilson da und alle haben Angst vor Tom Wilson. Mhm. Das spielt eine Rolle.
Ja.
Und es kann ja nicht direkt gemessen werden, aber vielleicht ist es so, sagen wir, dass Niklas Bäckström nach 82 Spiele in der Saison als NHL-Spieler, sagen wir, er kontrolliert 55% von den Expected Goals, mhm, im 5 gegen 5. Vielleicht wäre es 52% gewesen ohne Tom Wilson,
ja,
egal ob er in seine Linie spielt oder nicht.
Ja.
Er fühlt sich einfach wohl mit ihm. Er mag ihn in der Garderobe, er mag ihn neben dem Feld, er fühlt sich safe an, weil er weiß, die Idioten werden nicht kommen, weil wir haben Wilson. Und das ist ja trotzdem etwas, das man kann es ja nicht messen, weil dann hätten wir...
Wollte ich gerade sagen, du kannst es ja überhaupt nicht bewerten, ne? Du weißt es einfach nicht.
Du hättest ja einfach dann 100 Saisons Backstrom mit Tom Wilson und ja, Backstrom ohne Tom Wilson spielen müssen,
ja,
um es zu wissen.
Ja.
Aber diese Arroganz, dass es nicht eine Rolle spielt, mag ich einfach nicht.
Ja. Ja.
Natürlich, sie sind Menschen. Also, mhm, ich weiß, es gab so eine Untersuchung in NHL einmal, dann haben sie geschrieben, gegen wen sie am liebsten nicht spielen.
Mhm.
Und so 95% von den West Coast Spielern haben Shea Weber geschrieben, ein, mhm, großer Verteidiger, mit dem er Cross-Checkings gemacht hat und so weiter. Und dazu war er, glaube ich, am Ende seiner Karriere und nicht mehr so gut.
Mhm.
Aber trotzdem, alle hatten Angst vor ihm.
Mhm.
Und das kann ja wirklich ein Grund sein, ihn wieder spielen zu lassen, obwohl vielleicht, ja, seine Zahlen nicht super sind, weil, ja, er macht einfach die anderen schlechter, weil sie einfach Angst haben.
Mhm.
Und diese menschliche Komponente, ich finde, ich mag ja Analytics, ich liebe Zahlen, aber ich finde, die Gründe für gute und weniger gute Zahlen können einfach differenzierter sein, als Leute denken.
Ja, ja, das stimmt. Ja. Okay, ich habe noch ein paar Fragen zu so Entwicklungen von verschiedenen Floorball-Ländern. Und auch da kann ich quasi wieder den Bogen spannen zu dem, über das wir gerade besprochen haben. Bei der WM 2023, U19 WM der Herren 2023 in Dänemark, hatte Schweden ja einen unfassbaren Kader. Also ich weiß gar nicht, wie viele von denen mittlerweile nicht nur Stammspieler in der SSL sind, sondern sogar entweder schon fix in der schwedischen A-Nationalmannschaft oder zumindest mal im Dunstkreis. Das geht ja auch weiter mit irgendwie Else von Pixbo und wie viele auch immer da dabei sind. Und die zwei WMs davor hat ja jeweils Tschechien gewonnen. Ich glaube, die Schweden auch einmal, ich weiß gar nicht, haben einmal sogar nur dritten Platz geholt oder so. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Wo man ja schon, also in Halifax zweimal, Tschechien hat zweimal in Halifax gegen Schweden gewonnen, weiß ich. Ich war vor Ort in Halifax und das war die lange Generation.
Genau, 19 hat Tschechien gewonnen und 21 dann nochmal mit Vormann, da war Langer schon nicht mehr dabei.
Stimmt, ja.
Und 23 war dann wieder Schweden on top. Und da, also ich kriege ja immer nur mit quasi, was in Deutschland geredet wurde und so ein bisschen in der Schweiz, aber da war so ein bisschen die Diskussion, ja, die Tschechen sind dann kommen und dann Schweden aber wieder on top. Aber jetzt war die U19-WM von den schwedischen Herren ja ein richtiger Rohrkrepierer, also muss man glaube ich einfach so sagen.
Ja.
Und mich würde mal interessieren, wie du die Entwicklung vom schwedischen Floorball gerade so ein bisschen betrachtest. Ich weiß nicht, ob man das auch quasi auf Damen, ich glaube Damen ist isoliert, ich glaube aber auch Damen, die Schweden haben bei den Damen einfach noch so einen krassen Vorsprung auf den Rest der Welt. Ja. Das ist, glaube ich, selbst wenn du da mal zwei, drei Jahrgänge zwischendrin hast, die nicht so gut laufen, dann sind sie wahrscheinlich trotzdem Top-Favorit. Aber bei den Herren hast du das Gefühl, also hast du das Gefühl, die Entwicklung in Schweden ist jetzt wieder auf dem richtigen Weg oder es hat sich eigentlich nichts geändert oder war einfach 23 so ein Jahrgang mit brutalen Spielern, der eigentlich gar nicht so sehr darüber aussagen kann, was gerade in Schweden passiert und was nicht?
Super interessante Frage. Ich würde zuerst sagen, dass wenn wir schauen, was sie 2019 in Halifax hatten, dazumals war Philipp Eriksson, jetzt Stuvreta, hat nicht Powerplay gespielt. Mhm. Er war dabei, hat 66 Punkte bei Sirius gemacht in SSL oder was auch immer, hat nicht Powerplay gespielt, weil sie Viktor Wettergren und was auch immer gehabt haben und trotzdem es nicht geschafft haben zu gewinnen. Mhm. Klar, die lange Generation ist sehr stark von Tschechien, aber das war eine Top-Generation. Mhm. Und dann 23, wie du gesagt hast, eine unglaubliche Generation. Und dass etwas passiert ist zwischen 23 und jetzt, ist ja wahrscheinlich nicht wahr. Oder es muss zum Teil zumindest Zufall sein. Mhm. Weil 23 war so stark und jetzt mittlerweile in Zürich waren sie ja nicht besonders gut. Ich habe ein paar Spiele analysiert für X-Progress und auch die Zahlen waren ja nicht gut. Mhm. Sie haben nicht, iTest auch nicht besonders gut ausgesehen, ganz ehrlich. Ich kenne einfach die Entwicklung zu wenig gut, um zu sagen, wie es gelaufen ist. Was ich aber wirklich weiß, auch wenn ich bei Turniergruppen herumschaue und ich höre, wie die so Männer-Junioren sprechen und so, sie sprechen mit so viel mehr Respekt über Tschechien und Schweiz und so, als sie vor 10 Jahren gemacht haben. Mhm. Und das ist auch gültig für SSL-Teams und so. Dann, weißt du, wenn sie wissen, dass ein Schweizer unterwegs ist in die SSL, wenn Maurer beispielsweise unterwegs war in die SSL oder Jan Zauk oder Tim Breyard oder Pascal Mayer oder was auch immer, dann haben sie ja gesagt, dann haben die Pixel-Spieler plötzlich gesagt, hey, guck mal, ich hoffe wirklich, dass Maurer zu uns kommt. Es wäre so cool, wenn Maurer zu uns kommt. Das hättest du ja nie gehört vor 15 Jahren. Mhm. Dann hättest du ja, oh, ein Schweizer kommt. Ja, ja, wird vielleicht lustig in der Garderobe, er wird ja schnell Schwedisch lernen und wir können Witze machen mit ihm und so. Ich sehe die gleiche Entwicklung ein bisschen in dieser Einstellungsfrage, so dass wenn du jetzt mit einem Junior in Schweden sprichst über die Schweiz oder über Tschechien und so, sie machen es mit Respekt. Mhm. Ich weiß, die Turniergruppe hat einen Spieler gehabt, der hat es nicht geschafft zum schwedischen Kader, aber war nicht so weit weg. Mhm. Und ich habe mit ihm gesprochen über die Schweiz, weil ich habe mit dem Schweizer Team ein bisschen gearbeitet, mit Olli Olinki, als ich im Verband tätig war. Und dann hat er gesagt, ja, die Schweiz ist gut, ja, sie sind Favoriten, glaube ich, sogar. Sie werden gewinnen, hat er gesagt. Und so, das hat ein Schwede nie gesagt vor 10 oder 15 Jahren. Mhm. Also das spricht ja ein bisschen darüber, dass die Entwicklung stagniert hat ein bisschen sicher, oder die anderen Länder sind zurückgekommen. Aber man muss ja sagen, sieht man die Qualität von 2019 und 2023, ist es schwierig, etwas anderes zu sagen, dass Schweden immer noch sehr, sehr talentierte Jahrgänge haben. Ja. Und ich bin ja zu wenig aktiv in Schweden gewesen, leider in den letzten 10 Jahren. Ich habe zu wenig mitbekommen, was passiert ist hier. Ich bin ja so viel in der Schweiz gewesen und ich weiß nicht, was ich aber sagen kann, ist, Leute überschätzen, was in Schweden passiert. Mhm. Rein strukturell, rein mhm. von Unterricht her, von Unioki-Unterricht her und so. Was wir aber haben, sind ja die Ressourcen. Wir haben diese Unioki-Gymnasien überall. Mhm. Und wir haben Hallenzeit überall. Mhm. Und wir haben ein Leben, in dem viele Leute sagen, ich bin Unioki-Spieler.
Ja.
Und dann arbeiten sie 60% mit irgendetwas.
Mhm.
Und es ist egal, was sie machen beruflich, bis sie fertig sind mit dem Unioki. Mhm. Alle diese Sachen haben wir ja. Mhm. Und ich kann ja das mit der Schweiz vergleichen. Und das ist ja nicht die gleiche Welt, oder?
Mhm.
In der Schweiz ist es ja, die Karriere ist ja Nummer eins. Und wenn du Zeit hast, kannst du ein bisschen Unioki spielen nebendran.
Ja, bis du keine Zeit mehr hast.
genau. Und das ist ja immer noch so. Also das ist ja tatsächlich genau gleich.
Ja.
Es ist schwierig für mich zu sagen, aber wenn ich die Qualität sehe von 19 und 23, habe ich eigentlich keine Angst, dass 25 nicht super ausgesehen hat.
Okay. Und dann, du bist gerade schon so ein bisschen darin übergegangen, du bist ja gar nicht so der stereotypische Schwede, der nur den schwedischen Floorball im Auge hat, sag ich mal, sondern du warst in den letzten Jahren ja eher mit dem Schweizer Floorball verbunden. Mhm. Jetzt war ja die WM letztes Jahr, war ja die erste, wo du nicht mehr in der Verantwortung standest und die mit dem fünften Platz geendet ist. Matthias Hofbauer hat danach, glaube ich, in einem Interview den Satz gesagt, ich kann es nur paraphrasieren, aber er hat irgendwie sowas gesagt in der Richtung von wegen, ja, ist kein Weltuntergang, wir haben gegen die fünftbeste Mannschaft der Welt verloren, das kann schon mal passieren. Wo ich jetzt so auf analytischer Ebene ihm zustimmen muss, also klar, wahrscheinlich ist das einfach kein 90-10-Spiel, sondern ein 70-30-Spiel oder sowas. Ist halt scheiße auf gut Deutsch, dass es bei der WM passiert ist, aber es kann schon mal passieren. Auf der anderen Seite muss man ja aber trotzdem auch sagen, es ist halt noch nie, ist glaube ich nicht richtig, aber seit 20 Jahren oder sowas in der Richtung nicht vorgekommen. Deshalb hast du das Gefühl, das ist schon ein relativ großes Warnzeichen oder ist es eher ein blöder Zufall auf der höchsten Ebene gewesen so?
Jetzt muss ich die Story ein bisschen von Anfang kurz erzählen, so bevor ich meine Aussage gebe hier. Also ich habe ja die Heim-WM, Schweizer Heim-WM 2022 gecoacht für die Schweiz und nachher wurde ich ja Swiss Way Coach, was geheißen hat, dass ich habe mit mehr oder weniger alle Nationalteams in der Schweiz gearbeitet, mit den Staffs, mit den und so weiter, so rein analytisch und Spielsysteme.
Spielphilosophie und so.
Spielphilosophie und so weiter, genau. Und ich kenne Johan Schönbeck ziemlich gut, also mein Nachfolger. Und wir haben dann einfach gesagt, ich und Matthias Hofbauer und Johan, dass okay, ich werde bei allen Nationalteams sein, aber nicht bei den Männern. Mhm. Was ja Sinn macht. Es wäre ja komisch, auch für die Spiele, wenn ich herumhängen würde irgendwie oder eine ohne vielleicht eine tragende Funktion. So. Und deshalb bin ich ja ein bisschen distanziert gewesen von was sie gemacht haben, was alles ein bisschen einfacher gemacht hat für mich in Malmö, weil ich meine Emotionen wären sonst überall gewesen, glaube ich, weil und das hat es ein bisschen einfach gemacht, auch aus der Distanz zu analysieren. Was man ja sagen muss, es ist ja ein großes Zeichen, finde ich, dass das passiert ist. Mhm. Also man wusste ja, dass sooner or later wird es logischerweise passieren.
Ja.
Und Lettland hat ein starkes Team. Es hat ja nichts mit dem zu tun. Ich sehe es wie du. Es ist vielleicht ein 80-20 oder Spiel. Ich weiß es, habe es zu meiner Partnerin vor der WM gesagt, dass ich die Auslosung gesehen habe. Habe ich gesagt, oh, ich glaube, die Schweiz sollte gegen Tschechien in der Gruppenphase gewinnen, weil sonst wird es Lettland sein im Viertelfinale und ich glaube, das könnte schwierig werden. Mhm. Weil ich habe keine Probleme gesehen, wenn sie einfach kämpfen können gegen Finnland in einem Halbfinale oder so. Das hätten sie gewinnen können, glaube ich sogar. Auch jetzt wir haben gesehen, dass Finnland gewonnen hat, aber ich glaube, die Schweiz hätte gegen Finnland gewinnen können in einem Halbfinale. Also, aber ein Spiel zu führen gegen Lettland dann im Viertelfinale mit alles zu verlieren und so, ist natürlich tatsächlich etwas anderes. So, ich habe es schon dann bei der Auslosung gesagt, dass ich glaube, es könnte schwierig werden gegen Lettland. Und tatsächlich ist es ja passiert. Die Hauptsache hier, was für mich eine Enttäuschung war, genau wie du sagst, ein Spiel ist ja dann entweder ein 80-20-Spiel oder ein 70-30-Spiel oder was auch immer. Und diese Zahlen sind ja, was du beeinflussen kannst als Coach oder als Team. Es muss nicht Coach sein. Es hat eigentlich nicht mit Johan Schönbeck zu tun. Aber das ist ja, was du als Team dann beeinflussen kannst während den 2 Jahren in der Kampagne. Und ich habe einfach das Gefühl, und ich glaube, sie sehen es jetzt selber und werden sicher das anpassen, aber natürlich, wenn die Schweiz ausgenutzt hätte, dass sie besser sind und gespielt hätten, wie wären sie besser als die Letten, dann wäre es ja ein 90-10-Spiel wieder gewesen. Ja. Bin überzeugt. Es hätte ein 90-10-Spiel sein können und sie haben es zugelassen, dass es ein 70-30-Spiel ist. Und dann, wenn man den Würfel wirft, ist natürlich die Chance viel größer, dass es mal passiert. Mhm. Und das war mein hauptsächliches Problem. Mhm. Ich finde, für mich haben sie ein bisschen zu viel weggenommen, was wir aufgebaut haben. Und ich hätte vielleicht dann eher gehabt, dass sie gewisse Sachen einfach immer noch genutzt hätten, vor allem gegen solche Gegner, wo es mehr um High-Event geht und wo es geht, um das Spiel zu steuern in eine Richtung, dass es ein Vorteil ist für dich. Logischerweise ist es einfach im Nachhinein zu sagen und so, aber wie gesagt, ich habe es bei der Auslosung irgendwie gesagt. Mhm. Und das ist ja, was man hätte beeinflussen können. Aber dass es mal passieren würde, logischerweise wird es mal passieren. Ja. Wie gesagt, wir haben an den World Games gegen Finnland dann im Halbfinal gewonnen und ein Final gespielt. Und Tschechien hat es ja jetzt auch geschafft, ein Final zu spielen und so weiter. Mhm.
Ja, war auch so ein bisschen, also deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich war mit ein paar Bekannten in Malmö vor Ort und das hat sich so ein bisschen mit dem gedeckt, was du sagst, was wir auch für einen Eindruck hatten. Nämlich die Schweizer hat man ja auch vorher so in der Berichterstattung und so, gibt's ja immer nicht so wahnsinnig viel im Floorball, aber ein bisschen was gibt's ja doch. Mhm. Hat man ja schon gehört, dass es ein großer Fokus auf diesen Low-Event-Geschichten war und so ein großer Fokus darauf, wie schlägt man die Top 4. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sich darum so viele Gedanken gemacht wurde, dass man nicht so einen richtig guten Plan hatte, wie man denn Teams außerhalb der Top 4 schlägt. Also gegen die man besser ist, aber vielleicht dann auch nicht so extrem viel besser, dass es Laufkundschaft ist. So nach dem Motto irgendwie, da muss man Deutschland wahrscheinlich noch reinzählen oder Dänemark oder irgendwie solche Teams. Ja, okay, spannend.
Genau, und ich glaube, es ist sicher, wir haben auch diesen Plan gehabt zum Teil, aber dann war meine Lösung dann gegen die 5 bis 8 Teams war einfach, okay, dann einfach High-Event spielen. Mhm. Also dann, wie vielleicht trainieren wir weniger High-Event als Low-Event dann oder so, aber wir sind dann genügend gut, wenn wir einfach sicherstellen, dass viel passiert auf dem Feld, um trotzdem zu gewinnen. Ja. Aber der erste Schweizer Schuss gegen Lettland kam in der 17. Minute.
Ja. Wobei man auch, fairerweise muss man auch dazu sagen, Lettland hat auch extrem viel dafür getan, dass es ein Low-Event-Game wird. Ne?
Ja, ja, ja.
Also die Taktik war ja so, wir schieben uns mal 45 Sekunden den Ball zu und dann zieht Gricitis oder sowas ein und wenn er über die Mittellinie ist, schießt er aufs Tor und vielleicht geht der Ball mal rein. Was ziemlich gut geklappt hat, muss man sagen. Und da sind ja auch 2, 3 Jungs dabei, die wahnsinnig gut schießen können. Ja, aber es war jetzt ja auch nicht so, als es ist ja auch schwierig, muss man fairerweise sagen, aus einem Low-Event-Game teilweise ein High-Event-Game zu machen. Ja. Du zwar aufs Gaspedal drückst ohne Ende, aber der Gegner das einfach gar nicht will.
Ja, ja, unbedingt.
Da entstehen auch immer ganz komische Dynamiken im Floorball, wenn wirklich nur ein Team was investieren will. Ja.
Das ist so. Und man muss ja sagen, dass angenommen Johan, Schönbeck und Company hätten das Umgekehrte gemacht. Sie hätten nur fokussiert auf gegen Lettland, Deutschland, Slowakei und Norwegen zu gewinnen. Und nachher verlierst du 9-2 gegen Schweden in einem Halbfinale.
Dann ist es wieder der
Vierte, hätte man natürlich das kritisiert. Und logischerweise musst du ja nach oben schauen. Aber ja, es geht genau um diese Prozenten zu bewegen zu deinem Vorteil. Mhm. Und das ist ja, was man unterschreibt als Coach, oder? Ich habe gegen Lettland an World Games in Birmingham verloren, beispielsweise. Mhm. Es passiert ab und zu, ja.
Ja. Okay, und dann ein bisschen weg von der Nationalmannschaft von der Schweiz würde ich nochmal in die Liga rübergehen. Und zwar, du hast wahrscheinlich noch nicht wahnsinnig oft unseren Podcast gehört, aber wir versuchen auch immer zu beleuchten, wenn es irgendwie große Transfers in der Floorball-Welt gibt. Also wenn wirklich bekannte Namen nicht unbedingt Vereine wechseln, aber zumindest mal, wenn sie das Land wechseln. Und wir haben das Gefühl, wir machen das jetzt 2 Jahre lang ungefähr, ein bisschen länger schon. Und wir haben das Gefühl, dass die Transfers von Top-Nationen in die Schweiz in letzter Zeit nochmal deutlich, deutlich zugenommen haben. Ja. Und dass sich auch die Art und Weise verändert hat. Weil so, ich will jetzt Martin Östholm nicht zu nahe treten, aber er war ja, glaube ich, schon 32, als er in die Schweiz gegangen ist. Das ist für mich nochmal was anderes, als wenn Leute wie zum Beispiel Kainulainen dahin gehen. Oder
Albin Sjögren.
Ja, genau. Er war ja zumindest auch schon mal über 30, glaube ich, als er in die Schweiz gegangen ist.
Kann sein, ja. Vielleicht, ja.
Genau. Deshalb, also, er ist für mich nochmal eine andere Kategorie als Martin Östholm, weil er war ja, glaube ich, amtierender SSL-MVP, als er in die Schweiz gegangen ist. Von daher ja auch auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Von daher, da hast du schon recht. Man kann ihn wahrscheinlich so ein bisschen in beide Kategorien reinpacken. Aber es gehen ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, Jona Late heißt er, glaube ich. Ich glaube, der war vielleicht sogar ein bisschen underrated. Ich glaube, er war der zweite Center von den Oilers.
Ja,
und der
genau.
ist jetzt zum Beispiel nach Floorball Torgau gegangen. Mhm. Und er ist, glaube ich, 23 oder sowas. Und das sind so Transfers. Also mein Gefühl ist, dass es die früher nicht gab. sondern dass früher gab es halt mal den Transfer von einem Kalebson und mal den Transfer von einem Kim Nilsson. Ja. Und wenn die gekommen sind, dann waren das ja riesige Geschichten. Aber ja. Jetzt als letztes ist ja zum Beispiel wieder von Pixbo.
Weißbach.
Danke, Weißbach. mit Namen habe ich es heute nicht so, aber zum Glück kannst du mir ja aushelfen. genau, also Weißbach ja auch. Ich glaube 25, 26 Jahre alt, jetzt wahrscheinlich. Ja. Also spielt gerade so gutes Floorball, wie er noch nie vorher gespielt hat.
Ist so gut.
Dass solche Leute in der Menge in die Schweiz gehen, ist zumindest mein Eindruck gewesen. Und Jan Kratoch will, mein Co-Host vom Podcast, der ist in der Floorball-Welt nochmal deutlich mehr rumgekommen als ich. Und auch das deckt sich mit seinem Gefühl. Hast du so ein bisschen Einblick, woran das liegt? Also ist es mittlerweile einfach so, dass Floorballer aus dem Ausland in der Schweiz gutes Geld verdienen? Oder ist es einfach so, dass die Schweiz mittlerweile, dass die Liga irgendwie an Attraktivität zugenommen hat für ausländische Spieler? Oder wie gesagt, ich nehme dir vielleicht auch schon ein bisschen was vorweg. Vielleicht, wenn du Einblicke hast, dann teile dir doch einfach gerne mal.
Also wieder eine super gute Frage, finde ich. Mein Gefühl ist, du hast es ja tatsächlich erwähnt, so ein Johan Samuelsson, ein Tatu Väänänen, ein Daniel Kalebson, ein Kim Nilsson hat es ja gegeben vorher. Ja. Vielfach sind sie gekommen in einem Nicht-WM-Jahr, weil sie gewusst haben, okay, jetzt kann ich gehen, weil es ist nicht ein WM-Jahr, dann probiere ich ein Jahr. Mhm. Und angenommen, es funktioniert und sie bleiben in der Nazi und so weiter, dann verlängern sie vielleicht ein zweites Jahr. Und dann dürfen sie eine WM spielen, dann verlängern sie vielleicht noch zwei Jahre, weil sie gesehen haben, dass es funktioniert. Aber vielfach sind sie ja, wie gesagt, gekommen so. Und dann, man hat auch gemerkt, dass zu dieser Zeit war es viel so, dass wenn die Finnen Weltmeister waren, kamen die Finnen in die Schweiz, weil da wollten die Schweizer die Finnen haben. Mhm. Und wenn die Schweden Weltmeister waren, kamen die Schweden in die Schweiz, weil dann wollten die Vereine die Schweden haben. So, das hat ein bisschen mit dem zu tun, wer Weltmeister gewesen ist oder nicht. Mhm. Aber die Menge war ja nicht so groß und vielfach waren sie ja, wie du gesagt hast, so 32 oder was auch immer. Albin Sjögren übrigens ist 94 geboren, so er muss jünger als 30 gewesen sein. Als
er okay, er war 29
ist. Aber sicher nicht, sicher nicht so 22 oder so, stimmt. Und dann hat, damals hat es viel mit dem zu tun. So ein paar Finnen gekommen, dann wieder weg, ein paar Schweden, dann wieder weg und vielfach gekommen in einem Nicht-WM-Jahr. Mhm. Und ich glaube, es gibt, tatsächlich ist es sicher so, dass Leute gesehen haben oder mitbekommen haben, was für ein Leben es gibt in der Schweiz. Mhm. Also ich weiß, in Schweden ist es, niemand hat eine Ahnung, wie das Leben ist in der Schweiz. Klar, man weiß, du kannst ein bisschen Skifahren gehen und so weiter. Aber sicher hat es mit dem zu tun, dass Leute schlussendlich verstanden haben, wie die Lebensqualität ist. Und gewisse
ist das, ich muss mal kurz einhaken, ist das aus schwedischer Sicht nochmal so ein Unterschied in der Schweiz? Weil so aus deutscher Sicht habe ich das Gefühl, wenn ich die beiden Länder gegenüberstelle, sage ich jetzt mal, dann ist es für mich von außen betrachtet kein großer Unterschied. Aber ich habe in beiden Ländern bisher auch nur so 2-3 Wochen Urlaub gemacht. Von daher habe ich nicht den guten Vergleich.
Mhm. Also ich würde sagen, dass man wird ja ein bisschen heimblind. Mhm. Und die Vorteile, die wir haben in Schweden, sind vielleicht nicht so extrem wie Berge in der Schweiz oder fast doppelt so viel Lohn, wenn du arbeitest. Mhm. Und wenn du mit keine Kinder hast, also du musst kein Kita bezahlen oder Elternvorsorge oder was auch immer, dann und die Steuern sind nicht besonders hoch und so. Es ist einfach so, rein finanziell kann es ja etwas ausmachen für Leute. Das kann auch ein Ding sein. Und wie gesagt, wir haben nie Berge gesehen, wir können nicht überall einfach Skifahren. Und es ist einfach, es ist schon beeindruckend in der Schweiz für einen Schwede. Mhm. Aber dann kommst du zurück nach Schweden, dann siehst du ja die Vorteile hier mit Kindervorsorge und Schwangerschaft beispielsweise und alle diese Sachen, so als Mutterschaft, Geld und alle diese Sachen. So. Oder die Natur, die freien Räume und so weiter. Es ist schon etwas anders. Aber ich glaube, die Schweiz ist spektakulär für Skandinavien. Mhm. Viel.
Okay.
Ist meine Einstellung. Und wenn dann vielleicht gewisse Spieler gezeigt haben, dass du kannst in der Nazi bleiben, wenn du in der Schweiz bist und so, das öffnet sicher eine Tür, würde ich sagen. Und wie gesagt, dass man versteht, wie das Leben aussehen könnte in der Schweiz. Aber ich glaube, wir sprechen vor allem über zwei ziemlich spezifische Sachen. Und einfach die Vereine Zug und Thurgau. Thurgau haben ja sehr lange jetzt finnische Vertreter gehabt. Jukka Ruotsalainen vielleicht, der Coach. Jukka zumindest, er wird immer einfach Jukka gesagt in der Schweiz. Und Olli Oilinki ist ja lange in Thurgau gewesen und sie haben viele finnische Coaches gehabt. Also es gibt eine kleine finnische, genau wie du siehst, die NHL-Spieler aus Russland gehen gerne nach Florida oder New York, weil die Community einfach stark ist. So die finnische kleine Unihockey-Community sehr stark in Thurgau. Mhm. Also das hat zu 100% mit dem zu tun. Kotilainen ist ja beispielsweise der da gewesen. Und, und die Finnen, die du jetzt erwähnt hast und so, das hat sicher ein bisschen mit dem zu tun, diese Community dort. Und dann Zug natürlich mit den ökonomischen Voraussetzungen und mit der harten Arbeit, die sie betrieben haben über die letzte Zeit. Es gibt einfach natürlich spezifische Möglichkeiten als Unihockey-Spieler bei Zug, die du vielleicht sonst nicht hättest. Mhm. Und wie gesagt, Nils Bert und Sjögren und Tobbe Gustafsson und so haben ja bewiesen, dass du kannst ein Top-Spieler bleiben und du kannst trotzdem das Schweizer Leben haben. Mhm. Und ich glaube, das öffnet dann Türe, sei es Eifersucht oder was auch immer. Keine Ahnung, was Driving Forces sind für Spieler, dann in die Schweiz zu kommen. Aber ein bisschen Copy-Paste da auch, glaube ich.
Mhm. Spannend, ja, weil wie gesagt, ich fand es gerade die letzten ein, zwei Jahre fand ich es wirklich sehr auffällig. Gerade weil du gesagt hast, Thurgau, Oskar Rehfelden haben wir ja noch gar nicht erwähnt zum Beispiel, der ist ja auch erst 21, 22 oder sowas. Also auch eigentlich auf dem Punkt, wo man sagen muss, bei dem steht jetzt wirklich Entwicklung im Vordergrund. Und auch er hat sich ja für die Schweiz entschieden zum Beispiel, passt dann ja aber wieder in die finnische Enklave, wie du gerade schon gesagt hast.
Ja, ich glaube, das ist ein großes Ding, ganz ehrlich, ja.
Aber wie gesagt, also es ziehen ja die meisten Vereine mit, ne? Also fast jeder versucht ja irgendwie einen Wahnsinns irgendwie Legionär oder zwei gerade zu engagieren. Das ist schon spannend, was in der Schweiz passiert. Glaubst du, das ist für die Entwicklung vom Schweizer Floorball? Ist es eher vorteilhaft oder eher nachteilig? Hintergrund der Frage ist, dass ich das Gefühl habe, wir haben in Deutschland ein ähnliches Thema, aber in der kompletten Light-Version. Weil bei uns natürlich kein Topstar hingeht, das ist gar nicht das Thema. Aber wenn du als Dritt- oder Viertliga-Finne, bei uns ist fast alles Finnen, Schweden ganz, ganz selten in Deutschland, aber super viele Finnen, ganz selten mal ein Tscheche, keine Schweizer. Wenn du als Viertliga-Finne, sag ich mal, nach Deutschland kommst, dann bist du hier halt der Superstar. Ja. Und mittlerweile gibt's wirklich 6 Vereine, 7 in der ersten Floorball-Bundesliga in Deutschland, die wirklich eine ganze Batterie an Finnen haben. Also 3, 4, 5 oder sowas. Sie sind auch manchmal Letten. Nation ist ja auch egal. Und wir haben schon häufiger drüber gesprochen im Podcast, ob das für die Entwicklung eher vorteilhaft ist oder nicht. Weil es gibt natürlich immer Vor- und Nachteile. Also die Trainingskader sind größer. Das ist in Deutschland ja auch noch ein großes Thema. Die meisten Teams haben einfach keine 20 Spieler. Und wenn du 4 Leute von außerhalb dazu holst, dann vielleicht schon. Trainingsqualität ist natürlich auch höher. Und die Gegenseite ist natürlich immer, dass die deutschen Topspieler in entscheidenden Momenten einfach nicht auf dem Feld stehen, sondern dass es dann immer andere sind. Hast du da irgendwie ein Gefühl, ob das für die Schweiz unterm Strich vorteilhaft ist oder nachteilig? Oder?
Mhm. Super Frage wieder. Ich bin der Meinung, 5 fühlt sich zu viel an. Also eigentlich habe ich den Gentleman's Agreement gemacht mit 3 oder so. Oder eventuell 2. Ich weiß nicht. Also das kann ich gut nachvollziehen, 2 oder 3. Aber ja, 5 finde ich zu viel, dann hast du ja vielleicht ein Powerplay mit nur Ausländern und so. Klar gibt es das Argument mit Trainingsqualität und 15 andere, die profitieren können und so, aber wie gesagt, wenn alle Powerplay-Positionen schon weg sind und du weißt, es wird eine Top-Ausländerlinie sein, die +3, +4 in jedem Spiel spielen und die anderen müssen einfach hang on for dear life und einfach nicht -3 gehen und so. Ja. Es ist ja keine Entwicklung oder es fühlt sich, Kontext für Entwicklung fühlt sich komisch an für mich. Mhm. Aber angenommen, wir sagen jetzt 2 bis 3 pro Verein, das wäre die Tatsache, die wir messen. Ich würde sagen, solange diese 3 Johan Samuelssons, Daniel Kalebssons und Tatu Väänänen sind, dann kein Problem. Mm. Also 3 Daniel Kalebsson, 3 Tatu Väänänens, 3 Johan Samuelssons pro Team, überhaupt kein Problem, würde ich sagen. Wenn sie einfach menschlich gut sind, sie trainieren sehr hart, sie wollen die Sprache lernen, sie wollen sich entwickeln und so, dann überhaupt kein Problem. Du kannst 3 solche pro Verein haben, das wäre überhaupt kein Problem. Das Problem ist ja natürlich, wenn der Sportchef Gas gibt und versucht, irgendein Allsvensk ganz schwer zu finden und er kommt in die Schweiz und dann merkst du ziemlich schnell, ja, ist klar, er ist Rechtsausleger und so, aber besonders gut ist er nicht und so, und was wollen wir machen? Und jetzt haben wir Arbeit organisiert und eine Wohnung und er ist ein super Typ, sicher, weil viele sind ja trotzdem das, muss ich sagen, in der Unihockey-Welt. Und dann willst du einen Pepe nominieren für ein Spiel. Mhm. Klar wird der Coach der Rechtsausleger aus Schweden nehmen.
Ja.
Egal, ob er 10% schlechter ist als ein junger Schweizer, der Rechtsausleger ist. Das ist, was unfair ist, natürlich. Mhm. Und das ist, was man wirklich vermeiden sollte. Und es tut weh, finde ich, diese Transfers, wenn alle Svenskan in Schweden in die Schweiz kommen und so. Und wieder, es hat nichts mit denen zu tun. Es ist wie 3 gegen 3 WM. Die 3 gegen 3 WM spielen, ja, mach es, verstehe es, muss super cool sein. Und der Schwede, der geholt wird aus Allsvenskan in die Schweiz und hat ein Traumleben in der Schweiz, ist super cool. Aber das ist ja überhaupt nicht gut für die Entwicklung.
Ja. Okay. Dann haben wir die Schweiz quasi auch abgehandelt. Ich habe noch ein letztes Land und das ist mehr oder weniger auch meine letzte Frage. Du wirst dir vielleicht denken können, um welches Land es geht. Wir müssen Singapur. Noch mal kurz über Deutschland sprechen.
Ja.
und da würde mich einfach mal ganz allgemein interessieren, macht man sich Gedanken über Floorball in Deutschland oder ist es für euch so ein absolutes Fringe-Thema, wo eigentlich also gar nicht drüber gesprochen wird? Und also mit Mann meine ich jetzt mal gar nicht unbedingt Schweden allgemein, sondern eher dich, weil du dir ja, glaube ich, schon ein bisschen mehr Gedanken auch um andere Länder gemacht hast, auch wegen dem ganzen WM-Kontext und so. Kriegst du irgendwie mit, was hier so los ist oder verfolgst du es gar nicht oder wie ist es?
Ich verfolge es und ich muss sagen, jetzt via X-Progress habe ich viele kennengelernt, unter anderem dich, was ich wirklich schätze und cool finde. Ich verfolge es gut und ich habe eigentlich, für mich ist es ja, mit der Schweiz habe ich viel gegen Deutschland gespielt. Mhm. Zum Teil WM-Quali, dann an ein paar WMs und so. Und ich habe die ganze Entwicklung verfolgt und ich bin ja Nerd. Also ich kümmere mich und ich verfolge es ziemlich gut. Mhm. Ich muss sagen, die Nazi gewechselt hat von irgendein 2-1-2 oder so und versucht hat, ein 1-2-2 umzusetzen mit, ich weiß, der Verband hat ja finnische Hilfe gehabt und so eine Weile. Es hat schon cool ausgesehen, finde ich, und es hat alles hat professioneller gewirkt, finde ich, und dann kommt Jakob Heinz plötzlich und macht etwas Cooles. Ich mag von Pritzbauer in der Schweiz, habe ich immer gemocht, beispielsweise. Ich habe vielleicht manchmal weniger cool gefunden, die so Semischweden, die für die Nazi gespielt haben, die nicht besonders gut waren. So habe ich vielleicht fraglich gefunden, persönlich, obwohl ich es zum Teil verstehen kann. Mhm. Aber es gibt ja junge Spieler, die wirklich Hände haben. Und ich finde, man hat das Gefühl, dass der Verband etwas will mit dem deutschen Unihockey und so. Und ich drücke mir einfach die Daumen, dass der Durchbruch kommt, weil die Unihockey-Welt braucht ja Deutschland. Mhm. Ja, alles, was ich gesehen habe, für jedes Spiel gegen die deutsche Nazi ist es schwieriger geworden für uns. Nie wirklich schwierig, aber schon schwieriger. Und man hat eine Idee langsam gesehen, was mich ja super happy macht. Also das finde ich immer, wenn wir mit der Nazi gegen so Teams gespielt haben, gegen denen wir hätten gewinnen sollen, dann ich bin immer happy, wenn ich eine Idee sehe. Mhm. Okay, ich weiß, was sie wollen. Ich kann sie scouten, ist immer mein
Ach so,
Gefühl.
Ja, okay.
Wenn ich ein Team scouten kann, dann gibt es ja eine Idee. Mhm. Okay, ich sehe, okay, das wollen sie machen, ah, cool und so. Und diese Fortschritte hat man ja wirklich mit Deutschland gesehen, finde ich. Mhm. Und es ist ja nicht zu unterschätzen, was Jakob Heinz gemacht hat beispielsweise, was er machen kann in der besten Liga der Welt, welche unglaubliche Hände er hat und so. Und das, man hofft ja dann natürlich, dass 500 neue Jakob Heinz kommen. Und das wird es ja mit der Zeit einfach brauchen. Aber ich habe sehr positive Gefühle über das deutsche Unihockey.
Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort, auf dem wir das Ganze, glaube ich, mehr oder weniger beenden können. Ich würde zum Abschluss einfach nochmal dir den Ball zuspielen. Also wenn du noch irgendwas hast, was du das Gefühl hast, ist nicht genug zur Sprache gekommen, sollten wir mehr Aufmerksamkeit widmen oder wo du das Gefühl hast, da könnten wir nochmal drüber sprechen, dann ist es deine Bühne.
Mhm, danke. Ich mache zwei Sachen. Zuerst mache ich ein bisschen Werbung für mich selbst. Ich wollte einfach sagen, dass ich habe einen so Discount-Code für Counterpass-Zuhörer gemacht. So, wenn jemand 7 Tage frei ein so Gold-Account bei xprogress.se haben will, dann könnt ihr einfach zu xprogress.se/counterpass gehen. Dann habt ihr 7 Tage frei und nach 7 Tagen beginnt es 199 schwedische Kronen, das ist vielleicht 17 Euro oder so zu kosten pro Monat. Man kann jede Zeit einfach annullieren, wenn man will, so für die Zuhörer. Und dann zu meinem letzten Wort. Ja, danke für die Einladung. Wie gesagt, mein Herz klopft ein bisschen für deutsche Unihockey-Entwicklung und für alle Unihockey-Nerds in der ganzen Welt eigentlich. Ich bin froh, kann ich ein bisschen Deutsch sprechen, damit ich es einfacher verstehen kann auch und mitbekommen kann, was passiert in Deutschland. Ich fand diese Geschichte mit dem 6 gegen 5, das wir besprochen haben, einfach sehr interessant und werde das wirklich sehr genau verfolgen, wie die Entwicklung vom deutschen Unihockey So ja, danke für die investierte Zeit und danke für die Einladung und yes, danke dir.
Danke dir, David. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn du mal wieder Deutsch üben möchtest, dann können wir das sicherlich gerne wiederholen. Da hätte ich nichts dagegen.
Ich kann die Präpositionen, die Dativ steuern, einfach wiederholen. Außer, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu.
Wow, das hätte ich, glaube ich, nicht so aus der Pistole geschossen hinbekommen.
Dann gibt, es noch ein paar Präpositionen, die Dativ oder Akkusativ steuern. An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor und zwischen.
Guck mal, da können wir ja nochmal einen extra Podcast machen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man Deutsch
Learn German with David.
Wollte ich gerade sagen, wenn man nicht in Deutschland geboren ist. Aber ich habe auch immer das Gefühl, Deutsch lernen, wenn du nicht aus Deutschland kommst, ist, glaube ich, eine Katastrophe.
Also grammatisch ist es schon schwierig, aber die Wörter sind ja nicht schwierig. Also sitzen heißt sitta und Ball heißt Ball. Und also die Wörter sind ja nicht schwierig, aber grammatisch ist die halt. Einfach, weißt du, das Ding, dass man verstehen muss, dass es ein Unterschied ist, wenn du, ich gehe ins Zimmer, aber ich bin im Zimmer.
Ja.
Auf Schwedisch ist einfach kein Unterschied. Es heißt einfach rum, egal wie, was du machst. Ja. Und das ist schon, wenn man korrekt sein will, ist schon schwierig.
Ja. Aber, oder auch solche Geschichten wie, dass es die Frau ist, aber das Mädchen. Das ist, glaube ich, auch eine komplette Katastrophe.
Es hat ja, das ist eine Katastrophe, das stimmt. Die Erklärung ist aber, dass alle Shen- und Line-Wörter, alle Wörter, die mit Shen oder Line enden, sind einfach das Wörter. So, das muss... deshalb glaube ich.
Guck mal, das wusste ich auch nicht. Das ist spannend, was bei mir alles intuitiv läuft, bevor es tatsächlich Regeln gibt. Das ist ja interessant.
Aber das ist die Idee. Das ist der Grund, wieso es das Mädchen heißt. Aber es hätte ja die Mädchen sein sollen, logischerweise.
Finde ich auch. Ja. Alles klar. Danke, David. Danke für deine Zeit und schönen Sommer erstmal noch.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
Ciao.